So Leute, wir müssen sprechen über Training, über Marathon, über Schlaf, über Rita, über Jess, über Edna, über Emma, über Jay, über Sven, über Smilla, über Felix, mit wie immer Philipp Flieger und Ralf Scholl, dem besten Podcast. Ja, ich habe eine Menge aufgezählt. Dazu kommt noch heute Mexiko, Tokio, Kölnbrück. Die drei Weltstädte des Laufsports heute vereint. Also ihr müsst das so sehen. Ja. Gestern haben wir versucht, die Zeitshifts zwischen Mexico City, Japan und Köln zu synchronisieren. Es hat länger gedauert und wir sind froh, dass es nicht noch einen Winter-Sommer-Zeitenwechsel gegeben hat, weil sonst wären wir gescheitert. Also immerhin seid ihr beide da. Hello.
Hallo, ey, was sag ich denn jetzt? Ich wollte gerade sagen, ich wollte guten Morgen sagen. Bei mir ist natürlich guten Morgen. Felix ist kurz davor, ins Bett zu gehen, und bei Ralf ist mitten am Mittag. Es ist bei mir hier in Mexico City noch stockfinster. Ich habe sehr kleine Augen. Es ist kurz nach sechs. Wahrscheinlich vor lauter Aufregung, dass ich mich freue, in diesem Dreiergespann, in diesem Triumvirat hier mal wieder einen Podcast aufnehmen zu dürfen. War ich aber schon um 5 Uhr wach. Und ich bis halb sechs hätte schlafen können. So voller Vorfreude war ich. Also meine Stimme hört sich, glaube ich, auch noch maximal verschlafen an. Aber es war gestern, ich glaube, woran ist es denn gestern nochmal fast gescheitert? Also da hatten wir nochmal kurz eine Nachfrage, wo wir gemerkt haben, nee, das wird so nicht funktionieren. Irgendeiner hätte gefehlt. Ich glaube, weil wir davon ausgegangen sind, es ist immer 7 Stunden, glaube ich. Also 7 von mir zu Köln und nochmal 7 nach
Also ich hatte ehrlicherweise
8 nochmal, glaube ich.
Ich hatte ehrlicherweise 8 in beide Richtungen gerechnet und es war alles falsch.
Es ist ein Wunder, dass wir es geschafft haben, uns hier zu dritt zeitgleich zu verabreden. Felix, bei dir ist es jetzt, um mal kurz den Zeitenabgleich für euch zu Hause zu machen, also bei mir ist es 6.22 Uhr, bei Ralf müsste es ja dementsprechend dann irgendwie 13.22 Uhr sein und bei dir, Felix, ist es
21.22
Uhr. Ja. So, warum ist Philipp in Mexiko, ja, das finden wir dann noch heraus, aber eher aus touristischen Gründen. Ja, Felix ist jetzt Touri, aber er hat sich natürlich, was ist das eigentlich? Kriegt man einen Stern oder eine Urkunde oder was, wenn man den nächsten Major-Marathon abhakt?
Nur die klassische Medaille. Aber die nächste Medaille kommt ja dann, die Six-Star-Finisher-Medaille wird ja dann nach London übergeben, hoffentlich.
Achso, die Masters haben dann nochmal die Extra-Medaille für die Mehrfachattentäter?
Ja, es gibt ja diese große, aber sonst gibt es, glaube ich, nichts Spezielles. Also ich habe jetzt meine klassische Finisher-Medaille aus Tokio. Das ist war ja auch der Grund, warum ich hier bin. Wegen dieser beschissenen Medaille.
Ihr hört, es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja, also das kann man jetzt schon raushören. Also ich weiß nicht, wer alles Felix folgt, aber man kann jetzt schon raushören, dass es ein richtiger Genuss war, glaube ich, diesen Marathon zu laufen. Eine Frage, ich weiß nicht, Felix, der ist ja gerade tief in dieser Materie drin. Ich meine, die Six-Star-Finisher-Medaille, die ist etabliert, die streben natürlich auch viele an. Natürlich ist jetzt der aber Sydney ist ja letztes Jahr mit dabei. Das heißt, es gibt die Six-Star-Finisher-Medaille, gibt es trotzdem noch. Und dann gibt es für diejenigen, die den SIP machen, dann nochmal eine Extra-Medaille. Oder wie ist da der Modus dann? Weil irgendwie ist jetzt ja, früher war Six-Star-Finisher so ein feststehender Begriff, so ein anstrebenswertes Ziel. Jetzt kam irgendwie Sydney dazu. Da habe ich auch kurz gedacht, ist ja auch voll assi für die Leute, die jetzt gerade irgendwie die Six-Star-Finisher-Medaille gemacht haben. Und vielleicht wird dann entschieden bei den WMM irgendwie so, jo, ab jetzt nur noch 7-Star-Finisher-Medaille. Sorry, wenn du gerade schon einen 5. von 6 gemacht hast. Leider gibt es beim 6. dann keine Medaille für dich.
Nee, die bleibt bestehen, weil okay. Ich glaube, damit würden sie sich keinen Gefallen tun.
Glaube ich auch.
Aus diesem Grund. Und ob es eine 7-Star-Finisher-Medaille gibt, ich glaube nicht. Ich würde aber jetzt lügen, ich weiß es gar nicht. Aber es wird ja weitergehen. Ich glaube, so was man munkelt oder hört, ist ja das Ziel, 10 Rennen irgendwann zu haben. Ich weiß, dass ja Kapstadt diskutiert wird und dann gibt es ja noch 1-2 Städte, die diskutiert werden.
Ina, glaube ich, auch so im Raum, ne?
Genau, und in dem Sinne werden die das ausbauen und ob es dann nochmal so eine gesamte Medaille gibt, kann ich nicht sagen. Ich werde sie nicht holen, weil die ganzen Rennen mache ich nicht mehr.
Okay, dann steigen wir doch mal da kurz ein. Ja? Also du bist noch nicht im Runners High nach deinem wunderbaren Marathon. Wobei ich ja wirklich sagen muss, ich habe dich extrem bewundert, weil du hattest jetzt sicher auch nicht einfache Wochen und Monate. Aber mit welcher Coolness und Stringenz du trotzdem dein Training und deine langen Läufe gemacht hast, da muss ich schon sagen, echt Chapeau.
Ja, vielen Dank. Ich meine, das Training seit dem 1.1., das kann ich mir gut merken, weil ich über Weihnachten krank war und gesagt habe, jetzt mache ich nochmal 4, 5 Tage komplett Pause und am 1.1. fange ich an. Und das wird dann meine Vorbereitung für Tokio, was jetzt auch keine klassische 2 Wochen ist. Die habe ich tatsächlich wirklich gut durchgezogen. Deswegen war ich aber auch für Tokio grundsätzlich optimistisch, dass ich durchaus eine für mich ordentliche Leistung bringen kann. Hat aber einfach nicht am Ende nicht gereicht, aus wahrscheinlich vielen Gründen, die da zusammenkommen, war aber dementsprechend einfach kein gutes Rennen,
Da kann
muss
ich
ich
gleich mal
ehrlich gestehen.
einhaken. Ein Aspekt, der vielleicht suboptimal war, wo mich aber vor allem interessiert, wie du das gelöst hast, ist nämlich, müsst ihr euch vorstellen, Felix, ein erfahrener Läufer, ein erfahrener Hase, mit dem besten Equipment ausgestattet auf diesem Planeten, der Marke der drei Streifen. Ich glaube, der Sieger hatte den gleichen Schuh wie Felix, wenn ich das so auf den Bildern einigermaßen eruieren konnte. Ich glaube, diese Schuhe standen zunächst mal 1,5 bis 2 Jahre bei Felix irgendwo im Keller. Würde ich mal tippen, damit die, weiß auch nicht, was das war. Vielleicht war es ein Ausstellungsstück für Gäste, die zu Hause sind, wo man sagen konnte, ah, guck mal, hier in meinem Regal haben wir auch einen sehr weißen, sehr leichten Schuh. Auf jeden Fall, ich habe es ja begrüßt, dass dieser Schuh auf jeden
Ja.
Fall mit auf diese Reise genommen wurde. Aber was ich ja eigentlich sagen will, du hast ja sogar ja auch gedacht, jo, Fueling, richtig wichtiges Thema logischerweise. Ich bin vorausschauend, ich organisiere mir meine Verpflegung, auf die ich vertraue und nehme die natürlich damit, ist ja klar. Ich habe dann auf dem Weg zum Flughafen oder auf dem Weg nach Istanbul von dir eine Nachricht bekommen. Ich zitiere jetzt nicht den Original-Wortlaut, aber es war eine gewisse Frustration enthalten in dieser Nachricht. So sinngemäß. OMG, OMG, ich habe die ganzen Gels zu Hause vergessen.
Ja, also ich kann ja mal wirklich vorne anfangen. Also diese 7 Wochen Training, Equipment ist auf jeden Fall immer super und Philipp hatte mir nahegelegt, doch den Evo Pro 1 anzuziehen,
Ja,
um natürlich alles rauszuholen bei diesem Marathon, was nur geht. Und ich habe zwar mein Training durchgezogen, aber Tempoläufe habe ich in diese Vorbereitung nur original 2 gemacht. Und davon einmal, glaube ich, im Profi und einmal im Evo. Also ich habe diesen Evo halt einmal vorher angehabt, 50 Kilometer Tempoläufe. Das war es zum Eingewöhnen.
Darf ich kurz einhaken?
Und
Ich will dich gar nicht unterbrechen, aber ein Aspekt, weil das ist was ist, wo, glaube ich, viele Leute strugglen, also die jetzt auch vielleicht auf einen späteren Marathon sich vorbereiten. Das hast du ja schon angedeutet, deine Vorbereitung ist jetzt einfach nicht so klassisch 12-wochenmäßig gelaufen, wie du das vielleicht ausgemalt erhofft hast. Einfach klar, Infekte, Kita-Eingewöhnung, bla bla bla. Da geht ja vielen so. Jetzt ist ja interessant, warum hast du denn nur 2 sozusagen tempofokussierte Einheiten gemacht? Das liegt ja auch daran, dass du musst ja eine Entscheidung für dich treffen in der Restzeit, die dir bleibt. Wo lege ich jetzt meinen Schwerpunkt drauf für das, was ich machen will? Und das ist vielleicht interessant auch zu hören, warum du dich für manche Sachen entschieden hast, wie du dich entschieden hast, weil ich glaube, in dem Struggle werden mutmaßlich auch andere jetzt dann sein und vielleicht ähnliche Fragen haben.
es ist eine gute Frage. Grundsätzlich würde ich jetzt mal von mir behaupten, in all den Jahren Leistungssport oder auch diesen ambitionierten Amateursport nach der Leistungssportkarriere, in dem ich Marathons versuche zu laufen, dass ich meinen Körper grundsätzlich sehr gut kennengelernt habe und weiß, dass mir, wenn ich 7, 6, 7 Wochen konstant eine gewisse Kilometer. Ich hatte halt immer so 100 Kilometer im Kopf die Woche. Ich habe jetzt keinen krassen Plan geschrieben, sondern ich habe gesagt, okay, ich will 100 Kilometer die Woche laufen. Ob das da mal 92 sind oder 105, so what. Aber das ist so daran, wo ich schaue. Und ich weiß aber, dass wenn ich 5 Wochen mal wirklich die Kilometer absolviere, kommt die Geschwindigkeit grundsätzlich von alleine. Nicht, gleich kommt das jetzt nicht ganz aus dem Nichts, aber ich weiß, dass ich dann relativ gute Fitness habe, um auch Tempoläufe gut wegzustecken. Und das habe ich ja schon geändert zu früher. Ich meine, früher haben wir 8 bis 10 mal 1000 gemacht. Nice to have, wirklich cool. Aber ich habe jetzt gesagt, okay, ich lege erst den Fokus auf Kilometer und wenn ich Tempoläufe mache, mache ich aber schon nicht nur 10 mal 1000, sondern halt 14 mal 1000 mit einer Minute Pause. Oder ich mache halt 10 mal 1000. Also das war das letzte Programm, was ich mit dem Evo gemacht habe. Auf dem Laufband 10 mal 1000 mit einer Minute Pause, dann eine Minute Pause, einmal 2000, wieder eine Minute Pause, einmal 3000, sodass ich auf 15 Kilometer Gesamtvolumen komme. Und grundsätzlich reicht mir das, um.
Tempotechnisch, nur mal eine Orientierung für die Leute zu Hause, nämlich dementsprechend eine Minute werden viele von euch wahrscheinlich gedacht haben, das ist aber wenig. Also du hast dich natürlich auch eher so Race Pace plus minus bisschen dann orientiert und jetzt nicht irgendwelche 10 Kilometer Zeug, weil wofür auch?
Genau, also ich hab beide Tempoläufe auf dem Laufband gemacht, weil wettermäßig das nicht anders ging. Der Winter war knackig. Das Laufband geht nur bis 3,28, deswegen war das auch die Zeit, die ich gelaufen bin.
Das
Wie schnell da
Laufband hat das
ging.
Tempo vorgegeben. Ging leider nicht
Okay,
schneller.
dieses Problem haben nur eine ausgewählte kleinere Gruppe von Menschen. Ja, okay. Ja.
Deswegen hat sich das Tempo ergeben, aber das war schon so grundsätzlich angedacht in dem Bereich, Race Pace. Ich wusste, 3,30 sind unter 2,30. Das hielt ich jetzt mit 7 Wochen Vorbereitung vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber Ziel war eigentlich so Richtung 2,35 oder drunter zu laufen. Das ist ja dann eine 3,40 Pace. Also wenn du
3,35 oder drunter, hoffe ich doch. Nicht 2,35, wie du gerade gesagt hast.
Zwei
Ne,
fünfunddreißig auf
Marathon,
dem Marathon.
Marathon.
Ach, auf dem
Genau.
Marathon. Okay.
Das war dann schon so das Ziel und da wusste ich ja, okay, 3,40 Pace, klar, persönlich habe ich geliebäugelt mit ein bisschen schneller als 3,40, aber deswegen war das so gesetzt und grundsätzlich war mir wichtig, in diesen 6, 7 Wochen halt 4 gute Longruns zu machen. Das ist für mich eigentlich die Basis für mein Marathontraining. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Philosophien, aber ich weiß, wenn ich 4, 5 Longruns gut hinbekomme, dass der Rest relativ gut auch funktioniert.
Aber die musst du ja länger regenerieren, als wenn du kürzere Läufe machst. Ne? Oder wenn du zum Beispiel doublest und, keine Ahnung, 2x15 machst am Tag.
Double, das habe ich keine Ahnung, wann mein Körper das letzte Mal Double
Hm.
gehört hat oder gesehen hat. Also grundsätzlich ist das Training ja relativ bei mir einfach aufgebaut. Und das halte ich von der Philosophie auch gar nicht mal so verkehrt. Bei denen, wenn ich nur 7 Einheiten die Woche zur Verfügung habe, 6 bis 7, manchmal ging es auch nur 6 Mal, weil ich dann halt beruflich in München, keine Ahnung wo war, dass ich halt dann sonntags meinen Longrun habe und dann Mittwoch oder Donnerstag meine Tempoläufe. Und dann habe ich meine 3 Tage dazwischen und die laufe ich einfach. Das, was der Körper hergibt, was die Motivation hergibt. Und meistens gibt die Motivation nicht viel her an den Zwischentagen, da bin ich auch ehrlich. Und das heißt für mich, um mal eine Tempoeinschätzung zu haben, ich laufe halt 5er Schnitt an den Zwischentagen, vielleicht auch mal eine 4,40. Ich laufe meine Longruns in 3,50 bis 4,0 und meine Tempoläufe laufe ich dann halt in 3,30er Bereich.
Ja,
Und das ist
aber
so, das.
das ist schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz halt auch für alle von euch da Hause, zu Hause.
Voll.
Kontrolliert euch mal, wie viele von euch vielleicht nicht in der Lage sind, eine 2,35 zu laufen, sondern vielleicht 3 Stunden zu laufen, was ja immer noch eine sehr, 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 sehr gute Marathonzeit ist,
Ja.
aber trotzdem nie langsamer laufen als 5 Minuten. Kontrolliert euch mal, wie viele von euch vielleicht nur 3,15 oder 3,30. Klammer auf, immer noch eine sehr, sehr gute Marathonzeit, ja, und trotzdem nie langsamer laufen als 5 Minuten oder 5,20. Also der Step von den Belastungseinheiten zu den langsamen Einheiten, das ist schon so, wie man es machen sollte. Ja, also da darf auch mal eine 5 stehen. Ja, wir haben es hier schon so oft erzählt, aber ich sehe auf Strava so viele Leute, die nie in dem Bereich laufen und vielleicht nicht ganz eine 2,35 laufen können, sondern deutlich langsamer laufen können. Ja, ist halt so.
Und
Ja, wie viel
es ist
Kenianer hast du beim Shakeout Run überholt?
ja.
Das ist die entscheidende Frage.
Die Chance wahrscheinlich auch auf jeden Fall gegeben. Wichtig ist, glaube ich, in dem Kontext auch nochmal auf den Long Run hinzuweisen, weil, okay, Race Pace ungefähr, also quasi, oder die Intervalle ungefähr so bis plus minus Race Pace, aber jetzt auch nicht super crazy schnell, sondern eher dann mit kurzen Pausen arbeiten oder mit längeren Intervallen. Man könnte genauso machen, okay, wenn du jetzt auf den Umfang kommen willst, 4x3 Kilometer, wenn du schon fitter bist, oder 3x4 Kilometer, 3x5, sowas ist alles denkbar. War jetzt bei dir, Felix, hast ja schon gesagt, aufgrund der Kürze der Zeit, die dir zur Verfügung stand, dann auch jetzt nicht mehr möglich, dich da noch richtig rein zu knien. Aber wichtig ist, die Qualität der Longruns ist jetzt auch nicht gejoggt, ne? Also ich meine, du hast dich sicherlich erstmal angenähert, dass du wieder, na, dein Körper das gewohnt ist und so weiter, irgendwie auch 30 plus zu laufen. Aber 3,50 bis 4 Minuten, gemessen an dem, was du sagst, du willst das als Race Pace laufen, ne? Das haben wir gesagt, 3,40 wäre 2,35. Da reden wir dann von 10 bis 20 Sekunden über Race Pace. Das ist übrigens auch so ähnlich wie das, was im Prinzip ich ja dann, ne, also zur aktiven Zeit gemacht habe, von den Abständen. Das ist jetzt ja ist total äquivalent. Das heißt, dieses Thema Longrun-Qualität ist für mich wirklich auch einer der entscheidenden Faktoren, wo du heutzutage, glaube ich, ein bisschen drauf achten musst, wenn du jetzt leistungsambitioniert Marathon laufen willst. Denn wenn du sagst, ich möchte eine geile Zeit haben, ich möchte finishen, alles andere ist mir egal, dann ist es, glaube ich, nicht so entscheidend. Aber mit den Möglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, Thema Schuhe, Thema Fueling, sind das wirklich Faktoren, die man, glaube ich, dann im Trainingsprozess auch ganz bewusst so einbauen sollte.
Ich habe ja auch nicht anders trainiert wie wir früher. Nur früher habe ich halt 14 Einheiten gemacht. Da konnte ich drei harte Einheiten die Woche machen. Jetzt trainiere ich aber halt nur 7-mal die Woche oder 6-mal die Woche. Ich kann nicht noch wieder 3 Einheiten machen, weil dann mache ich mich kaputt. Das ist ja das Verhältnis. Und ich muss es halt anpassen. Natürlich klingt das nach wenig Training. Und klar hätte ich in den Zwischentagen sicherlich oder anstatt 2-mal Tempoläufe hätte ich sicherlich jede Woche Mittwoch noch ein Fahrtspiel machen können. Hätte ich machen können, habe ich nicht. Okay, daran ist es aber Ende, glaube ich, nicht gescheitert. Und Chicago, wo ich eine 2:35 laufen bin im Herbst, habe ich ja genauso trainiert. Ich ändere ja nicht meine Grundvorgehensweise, wie ich trainiere und wie ich das adaptiere, sondern ich muss das halt immer in dem Kontext sehen. Und ich glaube, das geht ja jedem da draußen da auch so. Wir sind keine Profis mehr, wir haben unseren Job. Der Körper ist halt auch mal müde am Abend und dann habe ich keine Lust, mich da aus dem Leben zu schießen. Die Leute gibt's auch und Respekt an die, die sich da so motivieren können. Aber ab und zu macht es halt auch mal Sinn, zu überlegen, wann setze ich meinen Reiz dem Körper noch drauf auf den Tag, den ich hatte.
Ja. Plus,
Plus, wenn man noch Kinder hat und Kita und da irgendwas immer im Anflug ist, ist das ja nochmal eine Potenzierung dessen, wie man sich überlegen sollte, was man jetzt da sich zumutet.
Wie viel Körner man sich im Training immer nehmen möchte.
Bevor wir dann weitermachen mit deiner spezifischen Verpflegung, die du Japan-Style umgestalten musstest, also ich bin gespannt, ob es jetzt Ramensuppe war oder Sushi, sagen wir euch mal, wer die beiden Partner von unserer Folge heute sind. Zum einen natürlich, und da steht Philipp sofort auf, weil er sein Morgenritual natürlich wie immer mit AG1 macht. Aber klar, wenn man viel unterwegs ist, vielleicht die sehr gute Ernährung dann doch erheblich leidet, ja, weil man eben entweder nicht zugekommen ist oder am Flughafen nichts kaufen wollte, weil es eh absurd teuer ist oder nichts Gescheites da war. Oder. Um mal so eine Grundbasis für euch zu legen, für eure Nährstoffe, für eure Vitamine etc. AG1, ihr kennt das, unser ewig langer Partner. Und immer wieder für uns halt auch unterwegs, ja, wo wir alle drei relativ viel unterwegs sind, mit den Travel Packs eine 1A-Lösung.
Ja, absolut. Ich bin ja auch sozusagen nach Mexiko nicht von zu Hause direkt gekommen, sondern auch noch über den Umweg Madrid für Huawei, dieses Launch-Event, was sehr cool war. Aber wie das immer so ist bei solchen groß angelegten Events, die sind natürlich auch relativ intensive Tage, kurze Nächte. Dann von dort nach Mexiko weiter, Zeitverschiebung, Höhe, alles Mögliche. Also ich habe auch schon gedacht, uiuiui, das wird, glaube ich, eine interessante Nummer werden. Aber Gott sei Dank bin ich ja bestens versorgt, wie ich euch schon gezeigt habe, hier mit den neuen Travel Packs auch, die wirklich perfekt in den Shaker reinpassen, bin ich bis jetzt gut gefahren. Deswegen freue ich mich sehr und kann das euch auch nur ans Herz legen. Praktisch natürlich einerseits erstmal für zu Hause, um eine gute Basis zu schaffen, aber auch für diejenigen, die eben unterwegs sind, die vielleicht jetzt auch noch in Frühjahrstrainingslager vielleicht reisen oder dann zu ihrem Marathon. Solltet ihr das auf jeden Fall auschecken. Am besten über drinkag1.com/bestzeit. Da findet ihr alle Infos zu AG1. Und wenn ihr ein Abo abschließt, bekommt ihr zusätzlich das Welcome-Kit, das eben aus Shaker besteht, Edelstahl-Aufbewahrungsdose, Jahresvorrat, Vitamin D3 und 5 Travel-Packs. Ihr könnt dort außerdem alle Studienergebnisse einsehen und es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, also gar keine Gefahr für euch, falls ihr dann doch unzufrieden sein solltet. Also auschecken, drinkag1.com/bestzeit.
So sieht's aus. Also, wie lief es dann mit deinen Gels, die sicher und warm zu Hause gelagert sind?
Ja, dazu muss ich sagen.
Das ist ein Klassiker.
Erstmal vielen Dank an Linda von Ministry, die mir tatsächlich Sachen geschickt hat für meinen Marathon. Und ich hatte
Das Gute ist ja, der nächste Marathon kommt schon bald, Felix. Also du hast jetzt zumindest diese Versorgung für London schon.
Also ich habe tatsächlich extra nach Hause liefern lassen zu meinen Eltern, weil ich wusste, ich fliege von Frankfurt und schlafe die Nacht davor bei meinen Eltern. Und dann kann ich, falls es ankommt, ich habe nochmal einen Tag mehr Zeit für die Post. Und dann stand das Paket auch schön im Wohnzimmer von meinen Eltern. Dann habe ich mir das auch abends angeschaut. Und wollte mich da noch mehr mit beschäftigen, aber wie das halt so ist, man hat noch 3 Mails zu machen, möchte die erst wegschicken, noch den Rest Arbeit weg und geht dann ins Bett. War allerdings schon spät, bis ich fertig war mit dem Arbeiten und habe das einfach nicht mehr eingepackt. Ich habe mich einfach nicht mehr drum gekümmert und am nächsten Tag, wir sind ja, glaube ich, um 5 Uhr losgefahren, also 4:30 aufgestanden, 5 Uhr losgefahren zum Flughafen und ich habe einfach vergessen, dass ich sowas brauche. Beim Rennen. Und das war halt dann schon so auf dem Weg, da habe ich mir wirklich so, oh mein Gott, bin ich doof.
Wann hast du es gemerkt? Im Flieger?
Ich glaube, in Istanbul bei Zwischenlandung ist es mir irgendwann gekommen und dann habe ich dir ja auch geschrieben.
Ja, ja, ja.
Und dann dachte ich mir, naja, gut, jetzt muss ich in den sauren Apfel beißen und irgendwas auf der Messe in Tokio kaufen. Und das war dann auch erst kurz der totale Schock, weil wir sind ja dann freitags morgens gelandet, völlig fertig. Mona ist mit dem Kleinen im Hotel geblieben und ich habe gesagt, ich fahre jetzt, weil der war natürlich auch übermüdet.
Du, ich wahrscheinlich, ja.
Ich fahre jetzt zur Messe alleine und versuche das so schnell wie möglich abzuhandeln. Bin auf die Messe gespurtet sozusagen, komme in diesen Saal rein und sehe da irgendwie nur 3 Stände. So, pick up und dann so zwei Hauptsponsoren. Ich dachte mir so, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Laufe ich wirklich ohne Verpflegung, nur mit diesen Getränken? Wo kriege ich jetzt noch irgendwas in Tokio, in irgendeinem Sportladen? Oder ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ich dachte wirklich so, okay, wie mache ich das jetzt? Oder wird das wirklich einfach random und gucken? Und dann bin ich aber einen Stock weg tiefer gegangen und da waren dann alle Stände. Okay. Weiter kurz beruhigt.
Also Sushi, Sushi, Nudelsuppen und so weiter
war alles da. Genau. Ja. Ich wollte mir schon so eine Map auf Google Maps runterladen, wo dann die alle 5 Kilometer irgendeine Verpflegung
an der Strecke direkt irgendwie
so ein Rahmenspot oder sowas ist. Ja. Weiß ich nicht.
Was war denn die offizielle Verpflegung?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es gab immer irgendwie einen Sportsdrink und dann Wasser. Was dieser Sportsdrink war, weiß ich nicht.
Okay.
Bin auch zur ersten Verpflegungsstation und habe nur Sportsdrink gesehen und keine Wasserstation und dachte mir so, die schütten jetzt nicht nur Sportsdrink. Ich habe das noch nie gut, ich habe es dann einfach genommen und das war Mangel an Alternativen. Dann 300 Meter später war die Wasserstation. Da habe ich gesagt, okay, die haben doch beides. Aber ich weiß nicht, wer da jetzt der offizielle Ausstatter ist. Ich habe mir allerdings für sehr teuer Geld so kleine schwarze Packungen mit weißer Schrift drauf.
Die es überall gibt, die allgemein akzeptiert und verbreitet sind. Das ist so ein bisschen ich will das gar nicht jetzt hervorheben groß, weil es gibt dieses Produkt, was gut ist. Es gibt aber auch Ministry beispielsweise, wo ich auch sage, damit bin ich beispielsweise auch mit Kai damals gelaufen in New York. Auch tolle Produkte, ich glaube sogar auch aus Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht. Aber diese kleinen schwarzen Packungen mit weißer Schrift, das ist so wie der US-Dollar, der gut, wie lange der noch die Leitwährung bleiben wird, ist mal was anderes, aber das ist so die Universal-Ding. Wenn du denkst so, shit, ich brauche noch irgendwas, wo ich weiß, das tut mir gut und das ist auch gut verträglich, dann greift man immer auf das zurück, weil da hat, glaube ich, noch nie jemand irgendwie schlechte Erfahrungen mitgemacht. Das ist so dann das bricht man so runter auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, wo man denkt, ja, ich brauche Energie, das muss ich gut vertragen und ach, dann nehmen wir das. Das gibt's eh inzwischen ja wirklich bei jedem Major mindestens mal oder wahrscheinlich bei jedem Marathon irgendwie auf einer.
Aber es ist echt teuer. Also ich habe dafür 8 Gels 50 Euro bezahlt. Das ist halt schon Dummheit.
Sportlich.
Teuer bezahlt. Ne? Es ist halt so, aber.
Ja, du weißt ja, was Trump an der Stelle sagt.
Ja.
Tariffs, Baby, Tariffs. Ja, das spielt da sicher auch eine kleine Rolle, logischerweise, ne? So, dann berichte uns doch mal, wie ist Tokio? Wie ist der Marathon in Tokio? Also wie Tokio ist, habe ich zumindest eine Idee von. Es ist eine krasse Großstadt. Also schön würde ich das jetzt nicht nennen, aber es ist auf jeden Fall so speziell, dass es einen gewissen Reiz hat, zumindest sich das mal anzugucken, das auf jeden Fall. Ich habe gar nicht so ganz genau geschaut, wo der Kurs hergeht. Das letzte Mal, als ich da war, musste ich ja fast die ganze Zeit im Hotel bleiben, weil wir da in der Corona-Zeit waren. Da war es aber auch wahnsinnig schwül, weil Spätsommer. Deshalb, ich habe immer nur das Schwül-Tokio. Ich war nie im Winter dort.
Nee, Wetterbild war super. Also wir hatten, ich weiß gar nicht, was waren im Renntag. Ich weiß, samstags davor hatten wir so um die 18 Grad Sonnenschein. Es war windig, das muss ich schon zugeben. Ansonsten Tokio, wie du sagst, Ralf, es ist eine Großstadt. Ich meine, ich glaube, die größte Stadt der Welt. Da ist Berlin halt
Ich
ein.
glaube, Philipp kann mithalten.
Ja, aber ich glaube, Tokio ist mit 37 Millionen oder sowas noch ein Ticken
Die sind aber
größer
noch
als
mehr
ich.
hochgebaut. Also Mexiko ist von der Ausdehnung, Mexico City ist,
Ja.
glaube ich, von der Ausdehnung her die größte Stadt, aber das schauen
Philipp
wir nach.
googelt
Ich
doch mal
recherchiere das mal
schnell,
kurz,
während
während
ich
ihr hier
das.
weiterredet, ja.
Aber anyway, ich meine, Berlin ist da halt ein Stadtviertel. Ne? Das
Ja.
muss man sich mal so überlegen. Ansonsten natürlich Tokio faszinierend in der Hinsicht. Ist es meine Stadt? Nein, habe ich vielleicht aber auch mit dem Marathon jetzt auch schlechte Erfahrungen. Kann auch sein. Ansonsten der Marathon, also was ich schon mal, normalerweise soll man mit Lob starten. Grundsätzlich super organisiert, was den Startbereich angeht, fand ich super, super einfach, das auch zu machen. Allerdings haben die in den Starterbeutel so eine Metrocard, ja, für.
Damit du schon mal gleich weißt, wo du langfährst, wenn du
Ne, dass du
aussteigst
halt zum Start kommst, weil du musst ja
oder
eigentlich
wie. Ach so,
rausfahren, so ein
okay.
bisschen. Und ich hatte geguckt von meinem Hotel, okay, liegt da 300 Meter weiter links, ist eine Bahnstation, direkte Verbindung zum Startpunkt, 23 Minuten, perfekt. Ich, okay, wie ich das halt so normalerweise laufe ich die Majors ohne Handy. Hab nie ein Handy bei, ich nehme einfach nur meine Gels mit und das war's. Startnummer halt natürlich und hab alles an. Diesmal habe ich ein Handy dabei gehabt, lauf dorthin, geht zu dieser Bahnstation, geht das Ticket dort ein und dann sagen die, ja, das funktioniert bei dieser Bahn nicht. Und ich so, ja, wie, das ist doch extra für Tokio-Marathon, ich muss zum Start. Ja, funktioniert hier nicht, geht nicht für die Bahn. Und denke ich mir so, warum geben sie uns alle ein Ticket, wo groß Tokio-Marathon für ganz Tokio draufsteht und dann geht diese eine Bahn nicht? Wollt ihr mich eigentlich? Und dann stand ich da. Kein,
Handy?
die, nee, Handy hatte ich dabei, aber
Ah, okay, Gott
es
sei
gibt
Dank.
keine Kartenzahlung, also nur Bargeldzahlung. ATM-Automat gibt auch nicht per Handy kontaktlos, sondern kannst halt nur mit Karte das machen und dann stehst du da so. Ja, also eigentlich müsste ich jetzt los. Ich könnte jetzt wieder zum Hotel oder keine Ahnung was. Aber dann kam ein Australier, der hat dasselbe Problem gehabt. Der ist nochmal zum Hotel zurück, hat dann sich eine Karte, hat dann aber festgestellt, die Karte geht ja auch nicht. Und dann hat er beim ATM Geld abgehoben, um mir auch ein Ticket zu zahlen, damit
Das
ich
ist schon mal cool. Ja, das ist
zum
krass,
Start,
ja.
ja, mega. Ich werde mich auch noch, also ich bin jetzt mit ihm connected auf Insta und habe mich da nochmal bedankt. Aber er hat mir auf jeden Fall an dem Morgen schon so ein bisschen die erste Stressphase, sagen wir es mal so.
Ich überlege mal, du kommst zu spät zum Start wegen sowas. Das ist ja wahnsinnig schnell möglich, weil die Stadt ist ein bisschen größer, ne?
Ja, also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, weil ich habe mich ja, ich wusste, diese Bahn fährt direkt. Und ich habe mich mit keiner anderen Option eigentlich auseinandergesetzt, weil klar, ich hätte halt wirklich zurück. Die Bahn fährt auch nicht alle 5 Minuten, sondern alle 15 Minuten. Ich hätte also zurück zum Hotel, ich hätte mir Bargeld holen müssen, hätte wieder hin, hätte zahlen müssen, hätte dann auf den nächsten Zug warten müssen, je nachdem, wie voll es dann auch ist. Weiß ja nicht, ob du jede Bahn nehmen kannst. Das ist halt schon ein Thema, wo ich sage, das kann durchaus einen Einfluss haben. Jetzt bei mir hat es keinen gehabt, weil der Australier hatte, wäre einfach für sofort das Ticket dann gezahlt. Ich hätte gesagt, ich PayPal sie, habe ja auch kein Internet gehabt, von daher hat er es mir ausgegeben. Und dann ist es wahnsinnig gut organisiert und war echt cool. Ich fand auch am Start überhaupt kein Gedränge. Ich stand relativ weit vorne. Kann man auch auf Tokyo Foundation Insta-Post das Startbild kann man mich auf jeden Fall sehen und suchen.
Wirklich? Na geil.
Wir könnten ein Gewinnspiel draus machen. So, die sollen hier uns
Ja.
vertaggen
Mal schauen, wer uns
und
eine Einsendung schicken kann auf
dann.
Insta oder per Mail, wo ihr
Genau.
Felix entdeckt. Am besten so einkringeln, damit wir das verifizieren können dann.
Wir können ja eine Kaffeepackung verlosen unter
Ja, da
allen
gibt es einen Kaffee von uns, genau.
Zuhörern. Genau. Und die Sonne hat geschienen, dann kam Yuki Kawauchi vorbei mit seiner Fahne von 2,50. Dachte ich auch so, okay, ja, hier fängt man schon früher an, die Fahnen zu tragen. Solange keiner hier mit 2,45 oder 2,40 oder so ein Fahnentrainer neben mir steht, ist auch alles okay. Und dann ging es eigentlich los. Ich fand tatsächlich, ich will niemandem zu nahe treten oder niemand auf die Führ. Ich fand es aber grundsätzlich nicht so krass hypen vor dem Start. Wenn du in Berlin stehst, da wird dann halt davor krass Party gemacht und Stimmung gemacht und Musik und so. Und klar, da wird ein Chor abgespielt, aber irgendwie fand ich das, ich war nicht elektrisiert, als ich losgelaufen bin. Es war, okay, jetzt geht's los. Und die ersten Meter waren ganz cool, aber super voll. Und dann gab es auch mal 1 Kilometer, wo jetzt ein bisschen weniger war. Grundsätzlich die Stimmung. Aber wie gesagt, das kann natürlich auch mit meinem persönlichen Befinden zusammenhängen. Es war sehr viel los, aber ich habe so das Gefühl, dass das japanische Volk nicht unbedingt das lauteste ist. Die haben natürlich alle geklatscht und zugerufen, aber wenn man halt amerikanische Marathons gewohnt ist, wo einfach jeder so dermaßen abgefeiert wird, weil die den Sport, egal welchen Sport, einfach jeden Sport absolut lieben. Und ich dort durchaus Phasen des Gänsehaut, das hat es also Chicago, Boston und New York, hatte ich das in Tokio gar nicht. Und selbst als es mir noch am Anfang gut ging, ja, also die ersten 15 bis 20 Kilometer konnte ich ja durchaus noch laufen. Da hatte ich das nicht so das Gefühl. Wie gesagt, war jetzt nicht, war schon sehr, sehr voll. Ich war allerdings noch nicht ganz so beflügelt von den Massen, die dort waren. Sagen wir es mal so.
Aber also
Nimm uns.
Zuschauermassen waren auch da, nicht nur auf der Strecke, sondern also wir reden schon von durchgängig eine Reihe, zwei Reihen Menschen am Streckenrand. Das ist schon. Und die standen dann einfach so am.
Ja, also ich würde schon sagen, durchgehend war da schon Schlangen. Es gab mal Abschnitte, wo zwei Reihen standen, einmal, wo es so ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, durchgehend, aber durchaus mal eine Lücke war, wo man auch selber mal sich hinstellen konnte. So.
So, Stimmungsnester, Bands, so Running Communities, die ihr Rambazamba da irgendwie
Ich hab
machen.
die Adidas Runners gesehen, aber die waren mir ein bisschen zu leise, da habe ich beinahe verpasst. Da war, standen mir
Oh Gott.
gefühlt da 4 Leute. Also es war einfach, ist einfach anders. Ist,
Okay. Andere Mentalität.
ja, nimm uns noch
Ja.
mal mit. Gibt es denn dieses Warm-up und Party und so weiter bei den amerikanischen Marathons? Weil Chicago kenne ich die Startzone nicht, aber New York, da Staten Island auf der Brücke, das ist ja auch, da wird ja jetzt kein Fest gemacht, ne?
Nee, also grundsätzlich gibt es fast nur in Berlin. Aber ich weiß nicht, New York auf dieser Brücke und du guckst diese Brücke ho hoch, hat halt nochmal irgendwie was anderes. Klar,
Ja,
das
das ist
Konfetti
Angst.
in,
Das ist
ja,
Angst.
yeah. Klar, in Tokio gibt es Konfetti, das berühmte,
Okay.
was ganz cool ist. Und Chicago gab es das jetzt auch nicht so, aber dann in Chicago und Boston kommt es halt von der Strecke dann herangetragen, von den Leuten, die dort stehen und die Atmosphäre. Und das habe ich jetzt ein bisschen vermisst. Ich ist aber immer noch auf einem hohen Niveau. Ich meine, ich bin auch schon Linz und Frankfurt gelaufen, ohne die Marathons herabzuwürdigen.
Oh, ist aber auch krass, dass Frankfurt direkt in einer Reihe mit Linz genannt wird.
Aber in Frankfurt ist die Landstraße jetzt auch nicht durchgängig mit Menschen besetzt.
Nee, das stimmt. Ja, auch bei Halbmarathon, da bist du ja in der Kleingartenanlage da irgendwo, da
Ja,
war es auch damals nicht
da
so.
ist ja gar nichts.
Ja, nee, nee.
Das hast du in Tokio nicht. In dem Sinne kann man schon sagen, die Stimmung ist gut. Ja, kommt ja immer darauf an, von welchem Level man halt kommt. Ne?
Ja, ist
Mein
ja klar.
letzter Marathon davor war halt Chicago. Auch in Chicago gab es hinten raus Zeiten, wo ich sage, okay, da war auch dünn besetzt. Aber da waren halt die ersten 21 so laut, dass ich da noch 5 Kilometer von gezerrt habe ungefähr.
Ja.
In New York und Boston ist es halt durchgängig. In Frankfurt und Linz gibt es halt einfach noch mehr Lücken. Und in Tokio gab es jetzt nicht wirklich eine Lücke, oder halt nur am Anfang mal eine kleine. Aber es war jetzt aber auch nicht so, dass die da mit Trommlern oder alle möglichen standen und dich nach vorne gepeitscht haben. So, man
Ein
hat schon
Halbmarathon
sich.
1:16:59 lief doch rund.
Ja, es lief bis dahin echt gut.
Noch nicht ganz
Also
zu Hause dann.
Halbmarathon
Nee,
hast du dich auch noch gut gefühlt, so oder ging das schlagartig dann los oder schon
nee,
gemerkt, irgendwie komisch?
Halbmarathon habe ich mich schon nicht gut gefühlt. Da wusste ich schon, dass das. Also ich habe mich grundsätzlich gut gefühlt, wobei, da muss man auch sagen, ich habe 4 Nächte lang nicht geschlafen davor, weil grundsätzlich war ja Mittwoch auf Donnerstag. Donnerstag sind wir geflogen. 4:30 Uhr aufstehen. War schon mal eine nicht optimale Nacht, wobei es jetzt noch nicht schlimm ist. Dann die Nacht im Flieger, weil du bist ja freitags angekommen morgens. Da hast du schon mal nicht geschlafen. Dann Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag Jetlag mit dem Kleinen auch noch in deinem Zimmer, der ja auch Jetlag hat. Du schläfst halt nicht. Ja? Du liegst da wach und schläfst dann halt deine 3, 4 Stunden. Dennoch habe ich mich am Anfang wirklich gut gefühlt. Die ersten 5 Kilometer waren, glaube ich, 3:35 im Schnitt. Da dachte ich mir so, okay, das fühlt sich eigentlich echt noch ganz gut an. Bei Kilometer 15 war halt so, ich war in so einer kleinen Gruppe und da dachte ich mir so, okay, ich muss eigentlich zu sehr drücken, um da jetzt dran zu bleiben.
Ja, ich weiß genau vom Feeling, was du meinst, so.
War aber noch nicht so wild, also es war nicht so Organsystem, aber was mich ja dann limitiert hat, es war zwischen 15 und 20 hat gefangen, hat angefangen halt meine Oberschenkelrückseite zuzumachen. Mehr nur links eigentlich. Und so, dass ich halt so bei Kilometer 22, 23 keinen Schritt mehr ziehen konnte. Und das ist halt, in Tokio ist es ja so, das Positive wie auch Negative an dieser Strecke ist, du läufst ja immer eine Straße raus, dann gibt es eine 180-Grad-Kehrtwende und dann läufst du die Straße wieder zurück. Und dann läufst du in die nächste Straße rein und dann wieder so zurück. Du läufst eigentlich immer so in verschiedene Himmelsrichtungen, immer eine Straße raus, 2 Kilometer, 2,5 Kilometer, 4 Kilometer und dieselbe Strecke aber wieder zurück. Und bei 21 habe ich drüben gesehen, okay, da drüben ist 25. Muss da jetzt so eine ganz lange Schleife. Und dazwischen habe ich dann schon gemerkt, der Oberschenkel fühlt sich überhaupt nicht gut an. Da musste ich, glaube ich, bei 25 meine erste Gehpause machen,
Scheiße.
um zu dehnen. Und da war mir schon klar, es ist halt einfach echt noch lang. Es ist halt einfach
17 Kilometer
wirklich,
ist.
es ist richtig lang. Wohl wissend, dass ich halt nicht mehr richtig ziehen kann, mir es aber eigentlich vom Organsystem richtig gut ging. Also das wäre, ich habe die anderen Leute angeschaut, ich habe die Leute drüben angeschaut, sehe ich Marc Milde drüben in der Masse laufen, keine Ahnung was. Das
Da warst du richtig, also warst du auf jeden Fall richtig präsent noch offensichtlich. Warst du ja weit weg von irgendwie total angestrengt.
ja, aber ich konnte halt einfach schmerzbedingt nicht schneller laufen. Ich bin, das ging halt nicht. Und dann habe ich Mona und Emil gesehen, habe da mal kurz eine Pause gemacht, habe mit dem Emil abgeklatscht. Und dann musste ich, glaube ich, nochmal, ich habe immer so gedacht, also im Kopf war es immer so, okay, ich erlaube mir jetzt 5 Kilometer zu laufen, alle bei jeder 5 Kilometer-Markierung mache ich eine Gehpause. Das war in meinem Kopf so. Habe ich am Ende nicht so gemacht, weil ich habe nicht so viele Gehpausen gemacht. Aber das war immer so im Kopf so, bis zur nächsten 5 Kilometer-Markierung, dann eine Gehpause, dann laufe ich oder Dehnpause, Gehpause und dann laufe ich halt wieder 5 Kilometer. Das war so mein Ziel, habe mich dann aber immer so von 5 Kilometer zu 5 Kilometer gehangelt, dass ich das gut bis ins Ende hinbekomme. Und dann waren es, wie gesagt, 3 oder 4 Gehpausen, die ich dann während des Laufens gemacht habe. Und am Ende habe ich ja schon auf Instagram geschrieben, ich habe dann bei diesen ganzen Kehrtwenden irgendwann halt Kawauchi gesehen, dass der immer näher kam und ich habe gesehen, dass ich halt immer langsamer werde. Da dachte ich mir so, ich will eigentlich einmal sagen, ich war vor ihm im Ziel.
Das hast du geschafft. 2:46, 2:42 habe ich jetzt officially nachgelesen.
Dann weißt du mehr als
Davon
ich.
träumen ja Heerscharen von Menschen, logischerweise. Ja? Also, du klagst auf relativ hohem Niveau, aber es klingt ja nicht als ein geiles Experience. Ne? Weil ich meine, was will man, egal auf welcher Leistungsstufe, man möchte halt logischerweise ja durchlaufen und ein
Ohne
gutes Gefühl
Schmerzen.
haben. Ne? Das ist das
Ja,
Einzige, ja.
total.
Ich weiß, 2:46 ist für viele immer noch sehr, sehr schnell. Für mich ist es halt der langsamste Marathon, den ich in meinem Leben gelaufen bin. Und klar bin ich mit anderen Ambitionen rein und weiß auch, dass ich von der Fitness her das eigentlich auch drauf habe, vom Training her. Aber es an diesem Tag halt einfach aus den verschiedenen Komponenten und muskulär halt einfach nicht ging und es war halt in dem Sinne dann wirklich kein schönes Erlebnis, weil es war dann am Ende so, wäre ich jetzt in, also wie soll ich das sagen, ohne irgendwie was Böses zu sagen, aber wäre ich jetzt in Berlin gelaufen, dann hätte ich, wäre ich nicht ins Ziel gekommen. Dann hätte ich aufgehört. Ich wusste aber, was da natürlich auch für ein Invest zeitlich und finanziell ist, dahinter steckt, um nach, also ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte, oder Mona hätte mich wirklich die 42 Kilometer gejagt, wenn ich irgendwo da zu ihr angehalten hätte, gesagt, ich steige hier aus, wir müssen nächstes Jahr nochmal hierher.
Junge, du bist
Fliegen
jetzt
ist ja
so auf den
nochmal
Geist gegangen die letzten Monate. Jetzt wag dich nicht hier anzuhalten.
Also ich habe ja dann einmal angehalten, da hat sie mich mit ganz großen Augen angeschaut. Ich so, ich laufe weiter, keine Sorge, aber das
Ja,
hätte ich mir wirklich nicht erlauben dürfen, dort rauszugehen, und
Ja.
das nochmal ein Jahr machen zu müssen oder sowas oder halt nochmal ein Jahr zu verschieben. Deswegen war klar, dass ich ins Ziel komme und auch klar, wenn ich ins Ziel gehe, also selbst wenn ich 4 Stunden gebraucht hätte, mir war klar, ich beende diesen Marathon. Ja?
Ja.
Also da hätte schon irgendwie mir das Bein abfallen müssen, dass ich es körperlich nicht mehr schaffe. Aber das war mir schon klar, dass ich dann auch, wenn es sein muss, ins Ziel gehe.
Würdest du rückblickend sagen, oder vielleicht kann man das ja gar nicht sagen, eher vom Gefühl Problematik von der Statik zum Beispiel, man ist natürlich jetzt in der Reise oder Anreise alleine ja schon viel gesessen, gelegen, wie auch immer, fliegen und so weiter. Klassiker wäre jetzt irgendwie eine Blockade unterer Rücken oder ISG irgendwie fest und dadurch dann läuft bei der Marathon, klar, Wettkampfschuhe etc. pp., dann baut sich da irgendwas auf, was dann irgendwie für muskuläre Probleme sorgt oder irgendeinen Nerv irritiert. Oder würdest du eher sagen, vielleicht, also ich habe auch gelesen, aus der Ferne zumindest, dass es eher warm war für Verhältnisse Tokio-Marathon Anfang März. Mal warm ist natürlich immer relativ, aber ich glaube, es war ja schon so 15, 16 Grad, glaube ich, oder? Habe ich zumindest aus meiner App aus der Ferne verfolgt, als ich gesehen habe, alles startet, Felix, so. Elektrolyt-Ding, so, ne, Salz und so, dass das irgendwie eher führt, aber dann, das wäre wahrscheinlich dann eher beidseitig und nicht nur einseitig limitieren, ne? Das ist ja dann vermutlich nicht nur auf einer
Ja,
Seite.
es war halt auch, also ich kann es ehrlich gesagt nicht auf eine Sache, ja, benennen, was es jetzt am Ende war. Es kann, glaube ich, verschiedene Faktoren haben, ob das jetzt zu wenig getrunken war oder die Reise. Sicherlich habe ich unterschätzt, dass es in die Richtung mit Jetlag anders funktioniert als in die andere Richtung, weil in den USA war das halt immer easy und hat perfekt gepasst. In die Richtung war es vielleicht ein bisschen zu kurz vorher angereist. Ich habe hier die Regensdorfer, Michelle Flück und sowas auch getroffen, die mich übrigens am Ende auch noch überholt hat. Ich habe den Ziel getroffen und die sind halt Dienstag schon angereist. Ja, die hatten natürlich viel, viel länger in der Vorbereitung. Es kann sicherlich mit dem sehr bequemen Liegen im Flieger und dem Anreise sein. Es kann sein, dass, keine Ahnung, dass an den Elektrolyten, wobei es halt eher Oberschenkelrückseite, also wenn ich
Und
zu
nur
wenig
einseitig ist ein
Elektrolyt,
bisschen komisch
ja,
vielleicht,
das
ja.
hat
Genau.
damit eher nichts zu tun, ne.
Genau, also ich vermute jetzt, ohne natürlich irgendeine Brand schlecht zu reden, dass am Ende tatsächlich der Schuh für meine Fitness zu aggressiv war. Also einfach nur, dass ich diesen, ich bin auch ehrlich, ich bin der schlechteste Mensch, der Stabi macht. Ich habe einfach keine Lust. Und wenn ich die 7 Wochen mal ein Training mache, dann bin ich froh, wenn ich das einfach durchziehe. Und dann, wenn ich da noch eine Stabi-Session machen müsste, dann denke ich mir so, oh, nee, komm, irgendwas, wenn ich was gebe, dann ist es das. Und
Also wir müssen
ich,
Felix für
das.
einen Hyrox anmelden, damit der Need dafür wieder höher wird, dass man sich damit beschäftigt, wahrscheinlich.
Ich hab heute Monster Muskelkater, aber dazu vielleicht später noch mehr. Ich bin nur heute Morgen, hatte ich ja auch in unsere Gruppe geschickt, ja nochmal über diese Schlafstudie gestolpert, weil du gesagt hast, 4 Tage nicht gescheit geschlafen.
Insta hast du es
Ja?
geschrieben. Ja, ich habe es gesehen,
Genau.
ja.
Und nur mal als Idee, ja,
Krass.
eine Nacht Schlafmangel, ja, erhöht Cortisol, also Stresshormon, um 21%. Reduziert Testosteron, was ja wesentlich ist für Regeneration, um 24%. Und lässt die Muskelproteinsynthese um 18% fallen. Jede weitere Stunde Schlafmangel kostet dich 0,4% deines Leistungsvermögens.
Ja, krass.
Ne? Also das ist wirklich krass. Und das unterstreicht dann nochmal, also wirklich existenziell wichtig, gerade in solchen Phasen logischerweise, vernünftiger Schlaf ist. Ja? Und deshalb dein Ansatz zu sagen, vielleicht war ich jetzt in die Richtung tatsächlich zu spät, ja, weil klar, wenn du in die andere Richtung, also in Richtung USA, dann wirst du halt sehr früh morgens wach, stehst sowieso am Marathontag sehr früh auf, dann passt das halt viel besser, ne? Also darf man nicht unterschätzen, ja, Hormone gehen runter und so weiter. Das ist halt alles brutal, mit welcher Geschwindigkeit da Leistungseinbußen da sind. Ja, nur mit einer Stressnacht und wenn du 3, 4 in Folge hattest, dann ist dein Körper einfach mal auf Low. Und
Ja.
sagt ihr, okay, wir laufen mal bis 21 und dann laufen wir mal nicht weiter.
Nein, also sicherlich, da hat das einen großen Impact und ich lag halt die ganze Zeit wach im Bett und dachte mir so, Lass mich doch jetzt einfach schlafen, aber
Ja,
der
das ist ja
Körper
noch
wollte
schlimmer, ne?
einfach
Das ist ja
nicht.
noch
Der Körper
schlimmer.
wollte einfach nicht. Ich meine, das kenne ich irgendwie nur nach dem Wings for Life Run, wenn ich mir vier Red Bull reingezogen habe und dann.
Das ist auch eine coole Geschichte, die haben wir bestimmt schon erzählt. Die müssen wir nur in ein, zwei Sätzen ausführen. Und zwar von Red Bull gibt es natürlich die klassischen Red Bulls. Zuckerfrei, nicht zuckerfrei, dies, das. Und es gibt 15 Millionen so, ich sag mal so Summer Limo Editions so ungefähr, ne? Wenn wir beim Wings for Life World Run in dieser VIP Hospitality da oben sind, das ist sehr, sehr angenehm. Man kann vor allem seine Sachen da einfach liegen lassen. Aber man kann natürlich auch, wenn man Lust hat, ein paar Häppchen essen, ein, zwei so Getränke zu sich nehmen. Und Felix. Ich glaube, Felix war sich nicht so ganz bewusst, er hatte natürlich Durst, nachdem wir laufen waren, dass in diesen vermeintlich nicht Red Bull optischen Dosen, die eher eine Limo suggerieren, trotzdem Koffein drin ist. Und ich glaube, nach dem, weiß ich schon, 2, 3 Jahre her, hast du dir so vier so Dinger eingestellt. Und dann irgendwie am nächsten Tag, boah, das war ja voll die schlimme Nacht, ich konnte gar nicht schlafen.
Trinken Sie doch mal einfach am Abend 6 Espresso und dann schauen wir mal.
Ja.
Na gut, das
Ach ja.
ist ja auch was ganz Neues, dass in Red
Ja, weil die schmecken
Bull
halt auch eher wie so
Koffein
eine Limo und ich hatte jetzt auch
drin
gedacht, das wird jetzt ja bestimmt nicht so knallen wie normales Red Bull, aber offensichtlich war da nicht viel Unterschied so von den
ist.
Koffeininhaltsstoffen.
Aber ich habe
Ja.
beides überlebt. Einmal Red Bull Nacht und Tokio Vorbereitung
Jetlag.
und Marathon.
Ja, das
Wahnsinn.
ist doch cool. Ja,
Und es fehlt nur noch eine Medaille.
an der Spitze fand ich es jetzt fast ein bisschen, also soll ich sagen, langweilig. Also es waren halt irgendwie coole Rennen, ja, bei den Frauen auch mit Schlussspurt und so weiter. Aber es hat mich nicht gefixt, muss ich sagen. Ja, es hat mich nicht so gefixt. Ja, weil da fehlten für mich halt die Geschichten, ne? Also was ist jetzt die große Storyline und so? Das war halt nicht da irgendwie. Eine Story, die wir in unserer Folge Nummer 287 ja vertieft hatten, die ist da zu einem, wie soll ich sagen, zu einem gemeinsamen Happy Run, nicht Happy End, sondern Happy Run gekommen. Und zwar Sven Hock. Ihr erinnert euch vielleicht so ganz dumpf an den Namen. Ja, das ist der Marathonläufer oder Läufer aus Berlin, ja, oder noch Berlin, der einem random vorbei joggenden Menschen, der leider seine Sohle verloren hat,
Und
seinen
seinen Schuh
Schuh
weggeworfen
gegeben
hat.
hat. Ja, und die beiden haben sich dann in New York getroffen zum Marathonlaufen und sind beide dort gelaufen. Die sind nicht zusammengelaufen, weil die tatsächlich in der Leistungsfähigkeit 1 Stunde auseinander liegen. Ja, aber die haben sich dort getroffen und drumherum und so weiter. Ja, und der andere heißt Jay Glidewell. Der Sven ist wirklich cool gelaufen, 3:38:24. Ich glaube, es war auch nicht ganz einfach. Ja. Ja, und was soll ich sagen, Sven? Der Jay ist irgendwann an dir vorbeigelaufen, ne? Weil der ist in 2:38 gelaufen. Also da gehe ich da mal von aus, dass der bei Halbmarathon noch hinter dir war und dann irgendwie an dir vorbeigelaufen ist. Also jedenfalls fand ich jetzt cool, dass diese Geschichte da in einem gemeinsamen Lauf und alle vier Sohlen, die sie am Start hatten, hatten sie, glaube ich, auch im Ziel. Ja, weil es wurde nicht berichtet davon, dass irgendwelche Sohlen abgefallen sind unterwegs. Aber eine sehr schöne Pointe zu diesem ja doch besonderen Ereignis damals in Berlin. Ne? Also deshalb, so findet sich dann die Welt dann wieder zusammen, ja, beim Marathon in Tokio auf der Jagd nach den Sternen. Ja, mein Freund Tom ist dort auch gelaufen, auch der jagt die Sterne. Ich glaube, der ist jetzt auch fertig. Also du hast London noch nicht, ne?
Ich habe London noch nicht, ja.
Ja, ich glaube, er ist jetzt durch. Aber bin ich hundertprozentig sicher. Also in der Hinsicht
Hat er
nochmal
noch kein Foto
Chapeau.
dir irgendwie zukommommen lassen mit seiner riesigen
Ja, der ist jetzt nicht so
Six-Star?
social aktiv. Also nicht im Posten jedenfalls. Also deshalb, ne, muss ich nochmal nachfragen. Ja. So, die einzige entscheidende Frage ist ja jetzt, wie kriegst du deine Beine wieder frisch? Ja, und bevor du uns erzählst, was du so machst, ja, können wir euch sagen, wir haben in Form unseres zweiten Partners, nämlich Reboot, natürlich eine Option für euch. Und es klingt nach, wenn mir schon mal ein bisschen zu warm war und meine Beine irgendwie nicht gut waren, hätte ich eigentlich schon unterwegs einen Stand von Reboot vertragen können, ja, der mich mal ein bisschen wieder regenerativ auf die Reise schicken kann.
Ja, also ich kenne das noch und Felix, du ja auch. Wir haben das ja schon benutzt, logischerweise auch noch zu unseren aktiven Zeiten. Und ich fand gerade in Trainingslagern war das durchaus ein beliebtes Tool, um sich zwischen den Einheiten immer mal wieder ein bisschen die Beine auflockern zu lassen. Reboots Der ein deutscher Hersteller für Kompressionsmassagen-Tools. Und ja, Kompressionsmassage klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber ist am Ende ja irgendwie der Schlüssel für effiziente Regeneration. Das sind oft Hosen, in die man reinschlüpft und die verschiedene Luftkammern enthalten, die dann eben entsprechend befüllt werden. Und da gibt es verschiedene Programme, die man wählen kann, sodass das den lymphatischen Abtransport sozusagen fördert, die Durchblutung fördert und generell dann eben auch die muskuläre Regeneration fördert. Und natürlich generell für Regeneration im Ausdauersport, glaube ich, sehr beliebt, natürlich vor allem auch im Spitzensport, hat aber, glaube ich, auch so seinen Weg in den ambitionierten Amateursport gefunden. Und ich glaube, gerade beim Laufen, wo natürlich auch dieser Impact, ne, 5- bis 6-fache Körpergewicht pro Schritt, Marathonvorbereitung, viele Kilometer, Longruns etc., wirklich was sich da sehr etabliert hat, ist effizient, alltagstauglich und wirkungsvoll. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass ich auch nicht jeden Tag beim Physio war früher, aber zum Beispiel nach einem Longrun am Sonntag, wenn du frisch geduscht bist, gegessen hast und hast dich auf die Couch gehauen, um dann vielleicht Sport zu verfolgen im Fernsehen, dass das einfach wirklich nochmal ganz schön war, sich da die Beine durchkneten zu lassen. Und war auf jeden Fall fester Bestandteil meiner Trainingsroutine für bessere Durchblutung und weniger Muskelermüdung. Und wir haben nach wie vor noch unsere Aktion, die auf Strava läuft und wo wir natürlich auch sehen, dass ihr da sehr fleißig daran teilnehmt, was uns sehr, sehr freut. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Also da auf jeden Fall unbedingt dieser Strava-Challenge beitreten und eben eure Recovery-Einheiten auch mal tracken. Die müsst ihr manuell hinzufügen. Das kann zum Beispiel eine Mobility- oder Stretching-Session sein, das können Spaziergänge sein, lockere Yoga-Einheiten oder natürlich auch eure Recovery mit Reboots-Produkten. Wichtig wäre, dass ihr das in der Gruppe postet und auch natürlich ein Foto mitschickt, damit wir das auch ein bisschen verifizieren können. Und für alle, die da teilnehmen, wird es eine Gewinnerin, einen Gewinner geben, die einen Reboots Go Light Pants Set sozusagen gratis geschenkt bekommen. Und für all die anderen, die sagen, die Chance, weiß ich nicht, ich würde da gerne auf Nummer sicher gehen, weil ich gerade mitten in meiner Marathonvorbereitung bin und ich möchte alles rausholen, um meine muskuläre Regeneration zu erhöhen. Da haben wir auch was Gutes für euch, denn mit dem Code BESTZEIT15 spart ihr 15% auf alle Reboots-Produkte im Online-Shop, der natürlich auch in den Shownotes verlinkt ist. Ich weiß nicht, Ralf, wann du das letzte Mal in die Strava-Gruppe reingeschaut hast. Also rege Teilnahme auf jeden Fall.
Ja, das ist ja so, dass unsere Strava-Gruppe ziemlich üppig ist und wir gar nicht da so viel reinschauen. Ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr reingeschaut. Ich habe jetzt praktisch 4 Wochen Regeneration hinter mir, ja, weil ich 4 Wochen lang keinen Sport gemacht habe. Also insofern bin ich, was die Zeit an regenerativen Maßnahmen angeht, weit vor allen. Deshalb bin ich gestern das erste Mal wieder gelaufen. Sport habe ich am vergangenen Freitag erst mal wieder gemacht, also ein bisschen Radfahren locker. Und gestern war ich laufen und weil ich dachte, ne, Doubles, Felix, ja, habe ich halt am Vormittag noch Krafttraining gemacht. Und heute habe ich so einen scheiß Muskelkater. Vielleicht hätte ich die Ausfallschritte mit Gewicht weglassen sollen, aber mein Gott. fängt man damit nicht an? Damit fängt man doch an, dachte ich immer, oder?
Damit man auch was spürt und man sich selber mal wieder spürt und
Ja,
überhaupt, wie man
aber
das
so einer
Gefühl hat,
bin
ich
ich
habe was
tatsächlich
gemacht.
nicht. Das gibt es ja ganz viele, ne, die Training so definieren, dass sie sich halt spüren, ja, also
Ja.
dass sie sich töten. Ja. Das ist
Ja.
eigentlich nicht mal. Ich find Muskelkater vor allen Dingen im Hintern echt scheiße. Ja, weil du kannst ja nicht aufstehen, nicht gehen, gar nichts. Ja, das ist irgendwie nervig. Ja, was macht denn dein Muskelkater, Felix?
Ja, er ist noch ein bisschen da, aber ich gehe wahrscheinlich morgen das erste Mal wieder laufen.
Echt? Come
Ja, vielleicht. Also,
on.
wir sind jetzt hier auf Okinawa und nicht mehr
Oh
in
ja, das ist aber
Tokio.
auch sehr schön, ne? Ja.
Und jetzt hier am Meer entlang zu laufen, das catcht mich dann durchaus dann doch, dass ich die Laufschuhe mal schnüre. Aber sonst spüre ich mich schon noch hinten. Beim Sightseeing dann in Tokio hat er mich dann schon noch ein bisschen genervt, aber grundsätzlich, klar, ich meine, Muskelkater mögen wir alle nicht, aber es gibt Schlimmeres, glaube ich. Mein früherer Trainer, ich meine, ganz, ganz früher, Philipp, da kannten wir uns gar nicht, aber aus meinen
Der Sprinttrainer.
hoch aus meinen Hochkilometerphasen als 17, 18-Jähriger.
Hochkilometerphasen, wo 30 Kilometer Max waren, so, das waren Peakwochen.
Richtig, richtig. Ralf, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du Hans Fuhrmann war das mein
Nee,
Trainer.
sagt mir nichts, nee.
Dagmar Fuhrmann war 400-Meter-Läuferin.
Der Name sagt mir was, ja.
Genau, und ihr Ehemann und Trainer war auch mein Trainer.
Okay.
Und Dagmar war bei Olympia über 400. Und der hatte sehr, sehr sprintlastig trainiert. Da war es halt auch mit Muskelkater kein, ich weiß nicht, es war ihm egal.
Ja,
Einfach drauf.
weil es jetzt gerade gut passt, vielleicht ein ganz kleiner Ausflug zu meiner Aktivität am Wochenende, weil ja die deutschen Hallen, Leichtathletikmeisterschaften, deshalb habe ich immer auch schon wieder jetzt eine Scheißstimme, weil wir 15 Stunden live kommentiert haben. Das ist, die Worte purzeln auch nicht mehr so einwandfrei aus dem Mund. Und zwei ebenfalls sprintlastig Trainierende haben mich natürlich da besonders geprägt. Das eine war natürlich Alex Stepanow, der wirklich fantastisch gelaufen ist, im Alleingang. Eigentlich ja nicht so seine Art, ne? Der war ja hier bei uns auch schon im Podcast im Alleingang. Ist dann 1,45, 8 gelaufen und damit WM-Norm. Ey, das musst du erstmal machen, ja. Also bei so einer Veranstaltung sind halt 800 eben vier enge Runden. Dazu sagen, okay, Rock'n'Roll, ich will das jetzt und ich mache das. Das ist schon wirklich stark. Kein Feld, natürlich kein Tempomacher, ist ja klar. Also du musst es vom ersten Schritt komplett alleine machen. Das ist schon ein Brett, ja, muss ich echt sagen. Also das hat mich wirklich sehr, sehr krass beeindruckt. Ja, und Smiller war ja letzte Woche bei uns, war ja super gelaunt und so, hat einen ganz easy Vorlauf gemacht und hat dann einen ähnlichen Versuch gemacht über 800 Meter dann im Finale. Und dann war halt Tanja Spiel die ganze Zeit hinter ihr. Ja, und die trainiert halt jetzt in Tübingen, ja, hat dann nochmal, ja, in einer doch ja eher fortgeschrittenen Karriere, hatte ja schon mal fast aufhören müssen, wegen Verletzungsproblemen. Und dann ist sie einfach hinterhergerannt. Und dann ist Smiller ein bisschen der Druck ausgegangen und dann gewinnt halt Tanja, ja, weil die halt unglaublich fighten kann. Und die hat sich wirklich nur haarscharf überhaupt fürs Finale qualifiziert, weil sie da irgendwie ein bisschen Probleme hatte in der letzten Runde. Ja, und dann hast du halt jemanden, der perfekt für dich Tempo macht, ja, und dann kommst du vielleicht nicht ganz hinten an und dann ist es so, ja, weil beide, sowohl Smiller-Kolbe als auch Alex Stepanow, trainieren ja durchaus sprintorientiert, also 800 Meter, ne? Also die laufen gerne viel schnell. Ja, und ich glaube nicht, dass sie 100 Kilometer jemals gemacht haben in ihrer Karriere pro Woche. Kann ich mir nicht vorstellen. Also muss man sich ja auch nicht
Also bei
um
Alex auf
800
jeden Fall
Meter
nicht.
zu
Das hat er bei
laufen.
uns ja
Ja,
schon mal
das hat er bei
erwähnt.
uns
Ich bin
gesagt.
gespannt, wie es bei Smiller sich entwickelt. Sie hat ja so ein bisschen schon durchblicken lassen, dass er jetzt mit dem neuen Trainer, Felix kennst du übrigens auch, Louis Haier aus der Schweiz, dass da ein bisschen sich was, glaube ich, verändern wird. Und auch generell, sie hat ja erzählt, diese, nennen wir es mal Analyse, Datenerhebung, Datenkontrolle, ist in einem anderen Fokus als früher, wo sie gesagt hat, ach so mit Uhr, nö, ich laufe einfach so irgendwie und habe immer so eine Stoppuhr, wenn ich für meine Läufe. Das Erste, was ja, glaube ich, da angemahnt oder gefordert wurde, war ja quasi eine vernünftige Sportuhr am Handgelenk, sodass man auch aus der Ferne mal gucken kann, was machst du eigentlich gerade so ungefähr? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht sogar ein bisschen, vielleicht ja auch dann umfangstechnisch ein bisschen mehr wird. Wobei ja auch interessant war, und das fand ich in der Folge mit Smiller so beeindruckend, dass sie ja quasi gesagt hat, wie viele Rennen hatte sie gesagt, hat sie letzte Saison gemacht?
28.
28, 28 Rennen. Da muss ich sagen, für jemand, der 800 Meter rennt, crazy. Also krass, also dass du den Bock hast, erstmal so viele Rennen zu machen. Klar, Vorlauf, Endlauf, Zwischenlauf etc. bei größeren Dingen auch, aber auch die Energie und die Substanz hast, das zu machen. Und am Ende der Saison, sie sich auch nicht zu fein war und gesagt hat, Mensch, du, ich habe jetzt hier NCAA die Finals gehabt, ich habe Universiade gehabt, ich bin deutsche Meisterin geworden, ich bin noch in Tokio gestartet. Aber Cross ist jetzt vielleicht nicht mein All-Time-Favorite, aber es ist vielleicht das letzte Rennen für meine Uni und ich bin mir da nicht zu fein, irgendwie auch 5 Kilometer Cross zu laufen, wo ich jetzt nicht so viele 800 Meter Läuferinnen und Läufer kenne, die sagen würden, Mensch du, yes, I'm in. Und das ja aber dann auch noch in der Zeit, klar, es ist jetzt nicht Cross wie bei uns ist wahrscheinlich, sondern eher Golfplatz, hat sie auch gesagt, aber was war das, 16,20 oder irgendwie so in der Range, ist jetzt schon, ich finde das eine sehr, sehr, sehr solide Leistung für jemand, der eigentlich 800 Meter spezifisch unterwegs ist, von dem her, ja, spannend. Sehr spannend. Also die Young Generation jetzt so mit 800, muss ich sagen, macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn in dem Fall, in dem konkreten Fall jetzt Tanja sicherlich die erfahrenere Athletin schon ist und sich das dann für sich genutzt hat. Aber ja, Smiller ist natürlich, haben wir ja schon gesagt, relativ jung ja noch, Alex Stepanow noch sowieso. Also ich glaube, da werden wir noch viel Freude mit denen haben.
Absolut. Ja, und beim Name-Dropping hatte ich ja noch ein paar andere Namen erwähnt. Rita möchte ich nur einmal kurz anmerken mit einem Ausrufezeichen. Ja, Rita Chepto, weil sie ja bei großen Major-Marathons auch schon mehrfach sehr gute Platzierungen respektive gewonnen hat. Zum zweiten Mal auffällig geworden, diesmal wegen Whereabouts, ja, zusammen mit, und jetzt festhalten, 27 anderen kenianischen Athletinnen und Athleten. Ja, 27. Sind nicht alles Leichtathleten, sondern tatsächlich auch Volleyballer, Basketballer, Fußballer. Ach, schau an. Ja, aber das nervt langsam. Das nervt langsam. Und vor allen Dingen, dass die Weltverbände da jetzt nicht mal sagen, okay, das ist ein systemisches Problem, kommen wir nicht weiter. Also es nervt mich total. Punkt.
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Keine ist wirklich gut. Die eine ist vielleicht ein, also soll auch nichts entschuldigen, aber die, also ich sag mal so, ich habe ja durchaus ein paar Einblicke bekommen, so in den kenianischen Sport und generell Lifestyle, Life, wie sagt man da, Lebensphilosophie. Da ich ja weiß, wie es ist, solche WADA-Systeme zu bedienen zu müssen, wie auch immer. Also man kann sich das schon aneignen. Es ist aber jetzt zumindest so, wie ich es von früher kannte, jetzt auch nicht ein System, wo du denkst, das ist jetzt super benutzerfreundlich. Ich will nichts entschuldigen. Also wenn du sagst, du bist Profisportler, dann bist du ab einem gewissen Level einfach, es gehört dazu, verpflichtet zu sein, auch dich solchen Kontrollen zu unterwerfen. Und da gehört auch dazu, dass du dich mit dieser Materie auseinandersetzt, wie ich, wenn du mal gefordert ist, Angaben zu machen, wo man dich antreffen kann, respektive wann du wo bist, dass man das halt bedienen können muss. Jetzt könnte man sagen, okay, ich glaube für die jeweiligen, das sind ja sehr unterschiedliche Backgrounds, wie die Leute sportlich so erfolgreich werden. Ich glaube, das ist ja nicht für jeden ganz so trivial. Auch nicht jeder hat einen Laptop. Klar, es gibt auch eine App, die ist aber noch schlimmer. Damals war die noch schlimmer und unübersichtlicher, sich da irgendwie das zu befüllen. Ich habe es meistens am Rechner gemacht. Anyway, es ist dann eine Aufgabe der jeweiligen Verbände, meines Erachtens nach, also der kenianischen Verbände, den Athletinnen und Athleten zu vermitteln, was das für eine Bedeutung hat und dass das nun mal wichtig ist, weil es sonst zu Sperren führen wird, nicht kann, sondern wird, wenn man das nicht entsprechend macht. Und das ist auch gut so per se. Also ich will ja da gar nicht entschuldigen. Also das ist die etwas bessere Option, dass ich sagen würde, es ist einfach in der Priorität nicht wahnsinnig hoch dort, weder bei den Verbänden noch bei den Athleten. Entschuldigt nichts. Alle sollten nach den gleichen Regeln spielen. Wir wissen, das ist in der Realität nicht so. Dann muss man die Leute sperren. Aber da nehme ich dann schon auch ein bisschen die Fachverbände in die Verantwortung, dass sie die Leute ein bisschen mehr schulen müssen, an die Hand nehmen müssen und denen wirklich sagen, Freunde, wenn ihr das nicht macht, können wir euch auch nicht helfen. Die nicht so gute Variante ist, und die halte ich auch für wahrscheinlich, für nicht, ich will nicht pauschalisieren, aber für viele andere Fälle in der Vergangenheit halte ich die für sehr wahrscheinlich, ist halt das Thema Tampering, ne? Also verschleiern und ich gebe Orte an, wo ich nicht bin, weil ich möchte auch nicht jetzt getestet werden oder ich befülle es gar nicht und werde halt nicht angetroffen. Felix war ja auch schon in Kenia, es ist jetzt auch per se nicht ganz so, also ich weiß gar nicht, was sie da angeben wollen, weil du kannst jetzt nicht sagen, ich bin jetzt gerade in der, was weiß ich, Bahnhofstraße 37, weil es gibt da keine Straßennamen und Hausnummern. Also ich verstehe eh nicht ganz, wie die das angeben wollen, wo sie sich da aufhalten. Aber anyway, also es gibt natürlich genügend Beispiele aus der Vergangenheit, wo ja ganz, ganz bewusst, einfach aufgrund der Häufigkeit, wo jemand nicht anzutreffen ist. Also spätestens, wenn du einmal nicht angetroffen wirst, dann du hast drei Misstests, dann bist du raus. Dann würde bei mir alle Alarmglocken immer an sein, so, oh Gott, scheiße. Es kann ja mal passieren. Aber dann würde ich wirklich ganz viel Wert drauf legen, dass das auf jeden Fall nicht nochmal passiert, mit Notfallkontakt und allem Möglichen. Und das ist halt in der Vergangenheit leider auch häufig nicht der Fall gewesen. Also nicht, dass das ein Versehen war, sondern dass es ganz bewusst so war, dass man nicht angetroffen werden wollte. Und beide Varianten nicht gut. Ich würde nicht entschuldigen, das ist schon falsch, aber ich würde sagen, die Variante 1 ist für manche vielleicht auch nicht ganz, also unrealistisch so, aber die andere Hälfte, die wollen halt auch nicht gefunden werden.
Ja, es nervt mich halt jedenfalls, weil es sind halt so hohe Zahlen, das ist halt einfach, ja, ist einfach nicht zu akzeptieren. Ja. Wobei, wo wir schon gerade bei Ortskenntnissen sind und bei Regelkunde, ja, wollte ich noch zu den anderen drei Namen kommen, zu Emma, Edna und Jess. Also offensichtlich war die Regelkunde ein großes Problem nach dem Ereignis und die Ortskunde war ein großes Problem während des Ereignisses. Also, wir reden von den amerikanischen Halbmarathonmeisterschaften, gleichzeitig Qualifikation für die World Road Championships, übrigens in Kopenhagen. in diesem Jahr. Und mit einem nicht geringen Preisgeld für die Siegerin von 20.000 Dollar, übrigens auch natürlich für die zweite und dritte, noch mit stattlichen Summen ausgestattet. 1,5 Kilometer vor dem Ende werden die drei Führenden, ja, also die Chess McLean war so ungefähr 150 Meter vor den beiden folgenden, von der gesamten Führungsarmada, also inklusive Motorrad, Kamerafahrzeug etc., Begleitfahrrad, falsch geleitet. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht schon gehört hätten. Ja, schaut im Netz nach, ihr findet endlos Beispiele dazu. Ja, wir haben ja hier auch schon in Hannover in nicht ganz ähnlichen, aber ne, eine Problematik gehabt. Wir hatten in München eine Problematik und so weiter.
Oh ja.
So, jetzt reden wir hier aber von der Meisterschaft und dann wird es natürlich echt komplex. Die sind halt 1 Kilometer falsch gelaufen oder falsch geguidet worden, mussten umdrehen, wieder zurück, also keine Chance, dann noch vorne einzugreifen. Die hatten aber relativ sicher die ersten drei Plätze. Ne? Also die Chess war vor Emma und Edna roundabout 150 Meter. So, und wie entscheidest du jetzt als Verband? Ja, das ist natürlich ein sehr kompliziertes Ding und das ist tatsächlich nicht in den Verbandsregularien. Und ihr könnt ja mal versuchen, Verbandsregularien durchzulesen. Das sind längere Werke. Allein die Stellungnahme vom amerikanischen Leichtathletikverband ist auch schon ein bisschen länger. Ja, und mit 27 Paragraphen. So, was machst du jetzt? Ja, weil klar, die als Erste über die Ziellinie gelaufen sind, haben natürlich ja auch eine Berechtigung, weil klar ist, die drei, die als Erste über die Ziellinie laufen, werden nominiert. So, und was machst du jetzt mit den anderen? Ja, also es gab jetzt auf jeden Fall schon mal ein Entgegenkommen des Atlanta Road Racing Clubs oder Track and Field Club, weiß gar nicht genau, was es war. Weil in Atlanta wurde das Ganze ausgetragen. Übrigens eine Stadt, die permanent sehr große, sehr berühmte, sehr prestigeträchtige Rennen ausstattet. Also da kann es nicht dran gelegen haben. Die Ladies bekommen jetzt das Preisgeld. Also das ihnen vermeintlich entgangene Preisgeld. Ist natürlich, es nimmt natürlich ein bisschen Schmerz weg, aber es nimmt natürlich nicht das ganze Ding weg. Ne? Also
Also ökonomisch,
das ist schon
ja,
Wahnsinn. Ja, genau.
ökonomisch
Ökonomisch,
irgendwie
ja,
natürlich das
aber.
Mindeste, was sie machen müssen, in meinen Augen, aber eigentlich natürlich auch schwer zu beziffern. Eigentlich würde ich trotzdem sagen, hast du noch einen Schadensersatzanspruch. Weil guck mal, der Unterschied ist doch per se erstmal Qualifikation für diese Meisterschaften. Und ich glaube, viele von denen wären ja also auch da gerne für das Nationalteam gestartet. Das haben sie schon mal nicht mehr. Deine Vermarktungsmöglichkeiten in den USA, wenn du diese Meisterschaften gewinnst, die sind ja auch komplett anders, wie wenn jetzt im Nachhinein du den Scheck bekommst für 20.000 und bist, was auch immer, eigentlich disqualifiziert oder dann Platz 27, keine Ahnung, was dann am Ende im Ziel war. Das finde ich, sind halt Dinge, die kriegst du ja trotzdem nicht wieder. Und das ist auch schwer zu beziffern, schwer zu greifen. Und ja, ist eine Notlösung, aber ich glaube, also das ist ja das bare Minimum, was sie machen müssen, dass sie denen zumindest diese Preisgelder auszahlen, aber das andere kriegen sie ja trotzdem nicht mehr zurück.
Aber es geht ja nicht, also wenn man sich jetzt mal Athletenverträge anschaut und
Oh ja,
würdest
da kann man
du,
Experten jetzt gerade hier.
du solltest vielleicht auch das von früher wissen, es geht ja nicht nur um das Preisgeld, sondern in jedem Athletenvertrag ist bei denen mit Sicherheit eine Prämie für einen Titel, für einen zweiten Platz, für einen dritten Platz. Es gibt
100
sicherlich eine
Prozent.
Prämie für eine Qualifikation zu einer internationalen Meisterschaft. Vielleicht sogar mit einem Rollover, das halt sagen, okay, wenn du dich qualifizierst, kriegst du das nächstes Jahr auf dein Fixum drauf. Was auch immer, je
On top.
nachdem, was sie verhandelt haben,
Ja.
kann ich jetzt nicht sagen. Aber da geht es ja mehr als um die 20.000, weil dann reden wir über ganz andere Summen, die ja de facto jetzt schon nicht erreicht sind, weil die fehlgeleitet wurden. Da geht es auch nicht mal um Vermarktungsmöglichkeiten, sondern um rein vertragsrechtliche Themen, die sie sich so verhandelt haben, dass die das nach diesem Rennen bekommen haben, hätten, sagen wir es mal so. Und das haben die
Ja.
vielleicht nicht nur mit einem Sponsor, sondern haben die das vielleicht mit drei.
Klar, mit mehreren Sponsoren, ja.
Ja, mein Gut, wo Menschen sind, werden Fehler gemacht. Ja, es gab heute nochmal so einen detaillierten zeitlichen Verlauf, den die natürlich recherchiert haben oder das Umfeld recherchiert hat. Wann wurden wo welche Kreuzungen gesperrt? Wie wurde das abgesteckt und so weiter? Ja, wer stand da? Ja, da stand halt ein Polizeibeamter. Ja, ne, name it. Das sind dann halt so kleine Puzzlesteine. Das zeigt nur, was dann so eine vermeintlich kleine Nummer für Konsequenzen haben kann. Ja, und ja, das ist natürlich ein Dilemma auch für so einen Verband, weil was soll der Verband jetzt nachher machen? Ja, die können
Ja.
natürlich sagen, ja, wir sind schuldig, aber das ändert ja das Ereignis nicht. Das ändert das Ergebnis nicht, ne, mit allen Konsequenzen da. Auf der anderen Seite ist, das ist natürlich jetzt eine weltweit diskutierte Nummer, weil so in der Läufergemeinde halt sehr viele da mit und nachempfinden können. Ja. Aber es hilft dir noch nicht. Es ist leider so, ja. Ja, bitter.
Es ist ja, es ist unglücklich und ich glaube auch, dass, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, als Athlet bist du ja nicht böse auf einen anderen Menschen, weil das ist natürlich vollkommen richtig,
Nein,
dass
nein, also die
auch unter
anderen, die können ja
Institutionen,
gar nichts dafür. Die sind
nee, die
natürlich
können nichts
auch in einer
dafür, aber es ist halt
beschissenen
einfach,
Rolle.
das Gesamtereignis ist halt super
Ja,
ärgerlich
die
und du
sind ja auch
denkst
in einer
halt,
beschissenen Rolle, weil da, bei denen steht immer das Sternchen.
ja, klar,
Ne? Also
ja,
im Kopf ist
natürlich.
da immer das Sternchen. Ja, die anderen drei sind ja fehlgeleitet worden, hätten sie nie gewonnen.
Ja,
Ja.
das ist auch, genau, das ist auch so, ja, nicht so, also ich glaube, die können sich dann wahrscheinlich auch nicht so richtig darüber freuen, ne, also. Man nimmt es dann mit, ja. Es wird das alles ändern, wahrscheinlich, wenn du dann sagst, es ist, keine Ahnung, aber ja. Unglücklich. Ist man nicht gewohnt. Vor allem, wir hatten ja schon gesprochen, Atlanta, also off-Record, Atlanta ist ja eigentlich ist sehr bekannt, ne? Peachtree Road Race. Hatten die nicht, wann waren die letzten US Trials? Waren die nicht auch in Atlanta? Also für
Ja, ich
Paris?
weiß nicht, ob jetzt die letzten oder vorletzten.
Oder
Nee, für
vorletzten
Paris war,
sogar.
glaube ich, in Houston, ne? Also ein
Könnte
extra
sein.
Termin Houston. Das war jetzt nicht der
Ach, stimmt, nee,
Marathon
dann war es
Houston,
das
ne?
nicht. Und davor war es, glaube ich, aber irgendwie doch in Eugene oder so, ach egal. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, die haben auf jeden Fall eine lange History mit großen Veranstaltungen, Laufveranstaltungen und Laufkultur auch in den USA. Umso bedauerlicher natürlich, dass das jetzt so Schlagzeilen macht. Also das möchtest du als Veranstalter natürlich auch nicht, aber ja.
So, dann musst du uns ja jetzt, bevor Felix einschläft, ja, und ihr zu Hause nochmal einen kleinen Kick kriegt, ja, jetzt mal live aus Mexiko, ne? How is running in Mexiko, ne? Wir haben über eine große Stadt gesprochen. Hast du es jetzt nachgeguckt, was flächenmäßig größer ist, Mexico City oder
Ich habe
Tokio?
das recherchiert und es ist eine
Ja?
enge Kiste. Felix hat aber recht bezogen auf rein die, ich habe eine sehr trustworthy Quelle genommen, nämlich Wikipedia. Aber jetzt,
Obwohl, so bei
jetzt.
den Statistiken ist es schon ganz okay, ja.
Ihr
Ja, also da
seht ja
steht
hier Hochschule Mitweider, ne? Ich muss schon auf Correctness
Felix
hier
ist mit seinem
achten.
Dozenten-Account hier eingeloggt. Also Felix wird das dann später im Nachgang nochmal verifizieren oder falsifizieren. Nein, also es ist so, rein die Einwohnerzahl, die dort angegeben ist, sind die Städte annähernd gleich groß. Tokio ist ein klein wenig größer mit 9,64 Millionen Einwohnern. Mexico City hat 9,21 Millionen Einwohner. Aber wenn man den Ballungsraum mit hinzu nimmt, dann ist Tokio doch nochmal eine ganze Ecke größer tatsächlich,
Ah,
nämlich
echt? Ah, das hätte ich nie gedacht.
38,5 Millionen
Wow,
und
okay.
Mexico City 21,3 Millionen.
Und Quermeter, also Quadratmeter Ausdehnung?
Da Fläche, Stadt, fangen wir wieder bei Tokio an, Fläche Stadt 2837 Quadratkilometer, Quatsch, Entschuldigung, das macht aber gar keinen Sinn. Nee, ich kann nur Metropolregion vergleichen, weil bei
Okay.
Tokio ist nur Metropolregion angegeben, 2837 Quadratkilometer und bei Mexico City, da gibt es beide Daten, da ist es 7800 66
Ja,
Quadratkilometer.
das hatte ich nämlich irgendwie in Erinnerung. In Mexiko wird nicht ganz so hoch gebaut, wobei wir das jetzt schon wieder widerlegen, weil wir haben Felix Aussicht, Quatsch, nicht Felix, sondern Philipps Aussicht schon gesehen. Wie hoch bist du da? Das ist ja absurd hoch.
Ja, das ist wirklich eines der, ich glaube, größten Gebäude. Ich weiß nicht, was Roman gesagt hat, also mein Bruder gesagt hat, eines der größten Gebäude in Mexico City oder zumindest oder sogar in ganz Mexiko, weil außerhalb von Mexico City gibt es auch nicht so viele Hochhäuser, logischerweise. Das ist schon sehr hoch und wir sind auch im 46. Stock von 50 oder so. Also man hat eine sehr gute Aussicht, wobei jetzt gerade schon so ein bisschen, als wir angefangen haben aufzunehmen, war es ja noch recht dunkel. Jetzt ist die Sonne aufgegangen und man sieht jetzt schon wieder, heute ist keine so gute Sicht. Es ist schon sehr smoggig auf jeden Fall, wenn du da runterschaust so.
Okay.
Und wir sind hier eher ein bisschen am Randgebiet. Santa Fe nennt sich dieses Stadtviertel hier. Und das liegt noch mal höher als Mexico City. Da sind wir nämlich gestern mit so einer Seilbahn runter quasi gefahren, was auch sehr cool war mit den ganzen, mit der Aussicht. Aber genau, es ist, Mexico City hat nicht viele Hochhäuser. Also, okay, auf die Fläche. Es gibt schon ein paar Hochhäuser, vor allem jetzt in diesem Viertel und dann unten in Downtown. Aber an sich ist das nicht hoch gebaut, ne? Weil einfach, dass ich in diesem Tal und diesen Berghängen einfach massivst ausgebreitet hat. Deswegen war ich auch nicht verwundert, was die Quadratkilometer anbelangt. Ich schätze, Tokio ist einfach viel kompakter, dichter und
Ja.
alles wahnsinnig hoch, würde ich mal vermuten. Nicht, Felix?
Ja, es sind schon
Also,
Hochhäuser, aber es gibt nicht so ultra hohe
auch
Hochhäuser.
nicht, okay.
Nee, aber einfach viele.
dann bauen die vielleicht unterirdisch, weil da sind ja noch mehr Menschen. Wie geht das denn dann, wenn das noch ein Drittel der Fläche ist? Ja,
die, also die Wohnungen sind halt sehr klein, ne? In Tokio. Oder das? Sind halt alle Wohnungen sind klein. Hotelzimmer sind klein und so weiter. Ja.
Okay.
Ja, ich schätze mal, dass in Tokio halt nicht ganz so hoch gebaut wird durch Erdbeben gebiet. Genau. Aber wenn du es jetzt vergleichst zu New York, das ist kein Vergleich, was Hochhäuser, aber natürlich hat Tokio mehrere Hochhäuser. Ja, darf man nicht sagen, aber vielleicht kann man nicht so sagen, dass es nur flach ist, aber dennoch ist es nicht ganz so Häuserschluchten wie New York.
Nee. Ja. Okay. Wie ist Running bei 2,6? Also ich meine, jetzt mal verglichen mit Kenia oder mit St. Moritz, was ja viel flacher ist.
Also vielleicht, bevor wir nach Mexiko kommen, muss ich natürlich sagen, ich habe mir natürlich die ultimative Motivation mitgenommen, wieder hier laufen zu gehen, weil bevor ich in Mexiko war, hatte ich noch einen kleinen Arbeitstrip nach Madrid, wo ich für Huawei sein durfte, um die neue Huawei Watch GT Runner 2 zu erleben, die ich vielleicht auch schon vorher hatte zum Testen, aber die dort der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde. Und das war auch ein Event, muss ich rückblickend sagen, was doch ein bisschen größer war, also ich habe mir einfach nicht so viel drunter vorgestellt. Ich dachte mir so, ja cool, ja klar, Madrid eingeladen, so ein bisschen neues Produkt kennenlernen und da werden sich ein paar Deutsche sein und so. Ich habe erst vor Ort gecheckt, ich gucke natürlich meine Briefings an, die Felix mir mal weiterleitet. Selbstverständlich bin ich da natürlich informiert, was ich da vielleicht tun soll oder was mich da erwartet. Aber nichtsdestotrotz, als wir zu dieser Präsentationsvenue kamen, dieses Kristallding, weiß nicht mehr genau, wie es heißt, mit diesem geilen Glasdach, da dachte ich auf einmal, gut, es sind nicht nur 20 Leute hier eingeladen, weil die haben halt dann gedacht, wenn wir das machen, dann machen wir das global. Und da war dann, bis auf China, weil für China machen sie das sicherlich selber, aber ansonsten der Rest der Welt, den haben die eingeladen. Jeder Markt, jedes Land. Und dann auch nicht nur drei Leute von da, sondern alleine aus Deutschland waren ja, es waren Sportler da, es waren klassisch so Content Creator da, es waren ganz viele Medienvertreter, beispielsweise von Magazinen, Plattformen da. Und das auf wirklich, da hast du jede Sprache gehört, das war absolut crazy, muss ich sagen, diese Dimensionen. Und natürlich war ich am Tag 2 auch dort laufen, zwar nur eine sehr kleine Runde, weil der Zeitplan von The Goat hat es nicht mehr hergegeben, aber ich konnte mal wieder mit Elliot laufen und das Witzige war, dass ich durfte auch mit zwei anderen noch aktiven Athletinnen, sage ich jetzt mal, eine junge Finnin, die den Sevilla-Marathon kurz zuvor gewonnen hatte, und einem spanischen Marathonläufer, der beispielsweise auch in Paris am Start war, einen Panel-Talk machen mit Elliot. Und wir hatten so ein Rehearsal am Vortag, am Nachmittag. Und da hast du schon gemerkt, also der ist natürlich Medienprofi, aber der war auch mit seiner ganzen holländischen Entourage da. Also da können nicht mehr viele im Office gewesen sein. Alle schön in All Black und so. Und der hatten sogar, also die Veranstalter mussten dann noch Security holen. Also es war, glaube ich, so Vorgabe, also die bringen ihre eigenen Securities mit und da mussten Security. Also, und dann hieß es, jetzt müssen wir noch eine halbe Stunde mal kurz diesen Talk durchgehen. Und ich kenne ihn ja schon von 2-3 Mal, also wir haben uns ja in Berlin des Öfteren im Rahmen des Marathons oder teilweise auch auf der Bühne für die PKs ja gesehen, ist aber auch jetzt schon ein paar Jahre her. Und dann ging es dann so, ja, und dann musst du dann hier und wir haben nur eine halbe Stunde und Zeit und dann musst du, da durften dann nicht alle rein, das war auch interessant, in diesen hinteren Raum so, sondern da durften dann nur die drei globalen Marketing-Huawei-Menschen mit und die Panel-Teilnehmer. Und alle anderen, die da mit waren, hieß es, nee, bitte draußen, er möchte nicht so viele Menschen jetzt sehen. Und ich dachte, okay, schauen wir mal. Aber ich bin dann einfach zu ihm hin, wie sonst auch immer so, ey, Elliot, wie geht's? Und das hat, glaube ich, die Situation generell sehr aufgelockert gleich mal, weil ich dann gesagt habe, du wirst dich nicht mehr erinnern, aber Berlin sind wir schon ein paar Mal gewesen. Und dann hat er die ganze halbe Stunde, wo wir da dann eigentlich durchgehen sollten, was wir erzählen am nächsten Tag, hat er mich so angeguckt und gemustert und hat gesagt, ja, Berlin. Und dann war das aber am nächsten Tag sehr locker, weil zumindest eine Person auf der Bühne war, mit der er irgendwie so ein bisschen die Verbindung hatte. Und dann war das recht locker, dann konnte man ein paar Jokes machen. Das war witzig. Und dann waren wir zusammen laufen mit einer kleinen, illustren, auserwählten Runde. Ich weiß gar nicht, wie das ausgewählt wurde. Wahrscheinlich auch eine Mischung aus Medienvertreter und Influencer. Und das war lustig. Da haben wir auch ein paar Späßchen gemacht. Dementsprechend habe ich mir Motivation mitgenommen hier für mein Höhentraining. Das Comeback ist nämlich in Planung. Nein, aber am Flughafen habe ich noch gesehen, dass Elliot mir folgt. Dafür habe ich auch viele Props bekommen, muss ich sagen, auf Instagram. Da haben viele geschrieben, alles erreicht in deiner Karriere. Und ich dachte so, ey, ich habe meine Karriere schon vorbei, ich mache doch gar nichts mehr. Das ist ja, dafür kann ich ja nicht mal was.
Ja, aber das ist ja jetzt die zweite Karriere.
Ist die zweite Karriere, genau.
Die Insta-Karriere, ne? Ja.
Genau, das auf jeden Fall. Und Mexiko, Ersteindruck, ich bin jetzt, wann bin ich jetzt einmal angekommen? Man kommt schon so durcheinander. Genau, ich bin nachts geflogen, Freitag, das heißt Samstag früh angekommen Und heute ist Mittwoch. Ja, die ersten paar Tage sind wir da. Ich war aber auch hier mit der Family. Meine Eltern sind auch noch da. Mein Bruder und seine Freundin, die leben ja hier und arbeiten hier jetzt schon seit fast 2 Jahren. Also wir haben auch mal einen Ausflug, logischerweise Tagesausflüge gemacht, wo wir woanders übernachtet haben. Das war dann niedriger, eher in so einem Fluss, Delta nicht, Flussgebiet, dschungeligmäßig, so, das war sehr cool auch. Aber die Tage hier oben, ich habe schon beim Ankommen gemerkt. Und ich glaube, ich habe es mir nicht eingebildet. Also alleine dieses, klar, okay, nachts ist auch nicht super gepennt im Flieger, vielleicht, ja doch, 5 Stunden habe ich vielleicht irgendwie hingekriegt, aber dann kommst du ja irgendwie, du hast zwei auch intensive Tage, Eventtage dort gemacht, wo du den ganzen Tag unter Strom stehst und irgendwas machen musst, sollst, wie auch immer, dann hast du wenig gepennt, lange Abende, dann fliegst du dahin, um 23:45 Uhr fliegst du los, kommst aber um 5 Uhr morgens hier an, dann hast du ja trotzdem noch einen ganzen Tag wieder vor dir. Und ich fand so der Klassiker, Treppensteigen. Ganz banal. Hier, wenn wir mit dem Hund hier im Park unterwegs waren und da war eine Treppe und du denkst dann so, flotten Schrittes, gehst du mal ein paar Stufen hoch, Felix, du erinnerst dich, Carrier View, 10 Liter Wasserkanister und die Treppen hoch zu den Unterkünften. Das hast du auch, fand ich, immer gemerkt. Das ist dann mit der Zeit besser geworden, je länger du da bist. Aber ich finde, das ist immer so das Erste, wo du relativ schnell merkst, ui, Puls ist aber nicht wie unten, auf jeden Fall. Und genau, die ersten 2, 3 Tage hatten wir relativ viel Programm, aber ich war gestern eben laufen hier in diesem Park, der, muss man ja sagen, also Mexiko ist, was ich jetzt gesehen habe, zumindest in den Arealen, wo wir waren, gut, vielleicht auch das Areal, wo vielleicht dann auch viele, ich sage jetzt mal, Ausländer leben, die hier zum Arbeiten da sind, ultra clean. Also der Park, klar, der wird dann gewässert und so. Die haben eine Tartanbahn, eine 2 Kilometer runde Tartanbahn hier durchgebaut. Kein Müll. Du kannst hier, es ist beleuchtet, tags laufen, nachts laufen. Und es ist immer was los. Also ich wusste ja auch nicht, dass zumindest hier in dieser Gegend, ich kann es jetzt nicht pauschalisieren, aber Sportkultur.
Naja, Mexiko ist ja schon ein Sportland und vor allem auch ein Läuferland, ne?
Sehr viele, alle
Naja.
Altersstrukturen, alle, auch ich sage jetzt mal Fitnesslevel, also das meine ich jetzt gar nicht wertend, aber das, auch Leute, die jetzt vielleicht 2, 3 Kilo mehr haben, als vielleicht optimal wäre für sie, aber also scheinbar, die wollen dann Sport machen oder machen das ja offensichtlich freiwillig für sich, so krass, ja. Und ich war dann so, ja, jetzt laufe ich mal eine Runde, mal gucken, wie das auf 2,5, 2,6 hier so ist, 8 bis 10 Kilometer. Ich sag euch, nach der ersten Runde in diesem Park ist ein bisschen wellig und du hast halt eine Seite leicht downhill, dafür hast du auf der anderen Seite einen relativ knackigen Anstieg mal von so 300, 400 Metern. Ich habe kurz überlegt nach der ersten Runde, ob ich vielleicht einfach sage, let's call it a day. Weil ich direkt 175 Puls hatte und ich habe da gar nicht gedrückt. Ich bin einfach, ich dachte mir, jetzt komm, lass mal locker hier hoch. Irgendwie müssen wir diesen Berg da jetzt hochkommen. Ey, ich habe gedacht, 175, was ist denn hier los? Das war kurz vor Nahtoderfahrung. Dann hast du fast eine halbe Runde gebraucht, um dich mal wieder in Sphären zu bewegen, dass du dachtest, ja, jetzt ist mal wieder entspannt. Also ich glaube, ich bin ja 4 Runden gelaufen, 8 Kilometer hab ich gemacht. Ein Durchschnittspuls von 160 und es war 4,58. Also es war doch wirklich nicht schnell. Und da habe ich mich erstmal wieder so ein bisschen an die Zeit früher erinnert, beziehungsweise so gedacht, hey Mensch, wie konnte sich das jemals gut anfühlen oder verhältnismäßig denn gut anfühlen? Kenia ist ein bisschen niedriger, aber auch ja wahnsinnig hoch. Wie kann das denn sein? Weil das Komische ist ja, dass deine Motorik und dein Anstrengungsempfinden, beziehungsweise deine Atmung, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und das fühlt sich halt super strange an. Weißt du, gefühlt joggst du da, so, du machst ja so ein Tippelschrittchen beim Fünfer-Schnitt, so. Das ist ja jetzt wirklich, du tippelst da vor dich hin, aber du hast das Gefühl, deine Lunge springt hier gleich raus, so. Und da dachte ich mir auch, meine Güte, wie war das denn früher? Witzigerweise, unser gemeinsamer Freund Felix, Tim Tomczak, hat direkt darauf auf Insta geschrieben, meinte so, ja, schön, dass du dich auch mal wie ein normaler Mensch fühlst, wenn man sich in solchen Höhenregionen aufhält. Und das ist schon irgendwie beeindruckend und erstaunlich, wie prägbar der menschliche Körper ist. Weil natürlich, klar, das hängt nämlich mit dem jahrelangen Training von früher zusammen, dann natürlich auch mit der Gewöhnung zu der Zeit, spätestens mit Renato, weil ich ja dann doch relativ regelmäßig im Jahr dreimal, hätte ich jetzt gesagt, so im Schnitt vielleicht für einen Monat in einer Höhe, die entweder Kenia war oder Sestriere ist ja auch 2000 Meter zumindest mal. Und dieser Effekt ist natürlich klar, viel mehr Training und Gewöhnung an Höhe, was das für einen Unterschied macht zu, jetzt haben wir 2,5 Jahre nach der Karriere, ich laufe nicht mehr so viel, ich bin nicht mehr so fit, ich bin selten in der Höhe, wo du dann denkst, boah, krass. Und das Krasse ist aber auch, klar, da könntest du sagen, wahrscheinlich auch viele, die hier geboren sind oder immer schon hier gelebt haben, aber auch echt ältere Mexikaner, die, also ich sage jetzt, ich mutmaße, es sind Mexikaner, aber einfach vom Erscheinungsbild so, auch der, weiß ich nicht, 70-jährige Opi, würde ich jetzt mal tippen, so vom Erscheinungsbild, dreht da morgens so seine Runden. Und ja, irgendwie haben die schon so ein, klar, vielleicht auch ein will jetzt nicht sagen, dass es hier so eine reichen Bubble ist, aber ich sage mal klar, wenn du natürlich in noch anderen Verhältnissen wahrscheinlich dort zu leben hast, hast du vielleicht auch gar nicht die Zeit und Muße, dass du da groß Sport für dich machst, wenn du da irgendwo da unten eher wohnst. Aber insgesamt trotzdem scheinbar hohe Sportaffinität, muss man sagen, ja. Eine andere Marke, die ich jetzt nicht nennen werde, die in Japan, aus Japan kommt, die wahrscheinlich, glaube ich, sogar der Hauptsponsor von Tokio ist, weiß ich gar nicht genau, vom Tokio-Marathon. Die haben hier neulich morgens, als wir mit dem Hund unterwegs waren, wahrscheinlich, ich schätze mal, dass er bezahlt wird, der Trainer von der Marke, weil die waren dann auch alle, die da mitgemacht haben, hatten hier Outfits entsprechend an. Ohne Scheiß, das waren 70 Leute oder sowas. Also sieht man jetzt in Deutschland, klar, in Berlin große Running-Communities vielleicht auch mal, aber früh morgens so um 7, halb 8, 70 Leute, die sich da mit Hill-Sprints und sowas, also jetzt auch nicht irgendwie, wir gehen gemütlich nur so joggen, sondern dachte ich, okay, ja, krass, okay.
Halten wir fest, der Wahnsinn ist überall.
Und das Laufen, da vielleicht auch noch kurz als letzter Einschub. Ich habe, als ich hier gesagt habe, dass ich in Mexico City bin und gestern natürlich auch dann hier gepostet habe, dass ich mal laufen war, ich habe echt viele Nachrichten auf Instagram bekommen von teilweise von Leuten aus, also von Deutschen, die in Mexiko leben, von einheimischen Läufern oder teilweise auch, eine war eine Mexikanerin, ich glaube, die war Triathletin. Ich habe gesehen, Simone Gehr folgt ihr auch. Also irgendwie, vielleicht ist sie auch mal in Rot oder so gestartet, keine Ahnung. Was ist sie geschrieben? Mexikanerin in Almania oder sowas. Also die wahrscheinlich jetzt gerade bei uns ist, die auch geschrieben hat, hey, wenn du Tipps brauchst, Mexico City oder sonst wo, coole Laufrouten oder so, melde dich. Ich kann dir ein paar Sachen empfehlen und so. Also ja, ganz, ganz nett, dass man da gleich hier Empfehlungen bekommt.
Da würde ich sagen, nehmt alle Empfehlungen dieser Welt, ja, stresst euch nicht, ja, wählt, wann immer ihr könnt, das, was Felix wählt, nämlich Laufen am Strand. Ist immer das
Das
Beste,
klingt schon
ja.
sehr gut.
Und
Ich bin gespannt, wie
ansonsten,
es morgen sein wird.
ja, wir sind auch gespannt. Ansonsten bei uns ist wie immer blauer Himmel und Frühling, ja, 16 Grad schon seit Tagen für die nächsten Tage. Es ist alles wie immer, ja, nur der eine ist in Japan und der andere in Mexiko. Dann würde ich sagen, macht, was wir auch machen würden. Entspannt euch, habt Spaß und dann hören wir uns nächste Woche.
Macht's
Gute
gut, ihr
Nacht.
Lieben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.